Aber das war wirklich, das ist quasi die Kirsche auf der Sahnehaube auf der Torte. Tatsache.
Petro.
Unter anderem, genau. Also
was
das
für eine
ist jetzt die neueste.
Nummer. Was für eine
Ja. Wir haben auf der einen Seite die tatsächlichen Urheberinnen und Urheber. Wir haben auf der anderen Seite natürlich die Plattenfirma, die Rechte dran hat.
Genau, einer von beiden versteht nie Spaß, der andere schon.
Genau, das ist genau der Punkt.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich.
Vom Gitarristen zum Jura-Nerd. Liebe Leute, ich bin zurück aus der Sommerpause. Es geht endlich weiter mit Episoden und ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe meines Podcasts. Heute wird es garantiert ein bisschen musikalisch, auf jeden Fall ein bisschen nerdy und ziemlich sicher auch ein bisschen unkonventionell. Denn heute treffen zwei Menschen aufeinander, die sich schon getroffen haben, bevor sie sich überhaupt kannten, weil die Würzburg bzw. Franken lieben. Zwei, die ganz vieles nicht so machen, wie man es eigentlich von Anwälten erwartet. Ich würde sagen, zwei Menschen mit ausgeprägter Social-Media-Affinität. Und zwei, bei denen man sich definitiv fragt, warum hat's über 140 Episoden gedauert, bis sie endlich zusammen im Studio sitzen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum es so lange gedauert hat. Was ich weiß, ist, worüber wir heute sprechen. Nämlich darüber, warum Anwalt sein irgendwie doch cooler ist, als beruflich Musik zu machen. Wir sprechen ein bisschen drüber, was derzeit die größten Abmahnfallen sind auf Insta, auf TikTok und Co., und warum man sich auch ganz anders selbstständig machen kann, als es die meisten Berufseinsteiger tun. Und vermutlich spreche ich mit Thomas Segewis, a.k.a. Nerdanwalt, auch so ein paar Takte über Heavy Metal. Lieber Thomas, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Die Freude ist ganz meinerseits. Es ist wirklich grandios, dass wir das hinbekommen. Was ja für mich eine riesige Ehre ist, muss ich ehrlich sagen. Also ich verfolge ja sowohl den Podcast schon länger, als auch, als ich mitbekommen habe, dass du das in deiner Funktion so tust, wie du es tust, finde ich, oder habe ich das als großes Vorbild empfunden und empfinde es weiterhin so, weil ja, es gibt nun mal nicht ganz so viele, die in der Konsequenz so auftreten, wie du es tust. Also sowohl persönlich als auch inhaltlich sich so zu Themen äußern. Und das hat mich von daher gleich doppelt und dreifach gefreut. Die Tatsache, dass wir darüber hinaus natürlich noch die gleiche Musik geil finden und irgendwie generell viele Hobbys und viele Ansätze im Leben teilen, kommt dann noch dazu.
Das fand ich ganz zauberhaft. Jetzt bin ich ein bisschen gerührt. Back to topic. Thomas, ich find's ehrlich wahnsinnig wenig nachvollziehbar, warum das so lange gedauert hat. Es ist wirklich mega, mega überfällig. Aber wie es so ist, du bist immer busy, ich bin immer busy und du stehst bei mir schon ganz lang auf der Liste. Und jetzt haben wir es aber heute geschafft und vielleicht lüften wir zuerst mal das Geheimnis, warum wir uns schon getroffen haben, ohne uns überhaupt zu kennen. Ich fand das so crazy, als wir dann im Schnack quasi drauf gekommen sind. Wir haben uns sozusagen in der Poha getroffen, in Würzburg, in der Posthalle, bei einem, wie ich finde, unfassbar geilen Konzert.
Definitiv. Also das ist ja, man muss ja eigentlich insoweit ausholen, als ich zu dem Konzert mehr oder weniger nur zufällig gekommen bin, weil ein Kumpel gefragt hat. Ich hätte das tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ja, allerdings muss man echt sagen, ich habe nach 3,5 Stunden aufgegeben, weil ich einfach nicht mehr konnte. Die Jungs haben einfach weitergespielt, die hatten einfach Bock. Wir sprechen natürlich von, ich glaube, es war 2019, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber es müsste 2018 oder 2019 gewesen sein.
War vor der Pandemie, auf jeden Fall
genau,
vor der Pandemie.
Genau, es war auf jeden Fall vor der Pandemie und es war Machine Head in der Posthalle. Und das war wirklich ein so dermaßen grandioser Gig, dass ich, also ich habe ihn sowieso schon abgefeiert ohne Ende und die Tatsache, dass wir dann in Hamburg zusammenkommen mussten, um dort festzustellen, dass wir Jahre vorher gemeinsam auf dem Konzert waren, ohne es zu wissen. Das hat diesem ganzen Wochenende eigentlich nochmal die Krone aufgesetzt, das sowieso schon komplett grandios war und mit vielen, vielen irren Gesprächen gefüllt. Aber das war wirklich, das ist quasi die Kirsche auf der Sahnehaube auf der Torte.
Ging mir auch so und ich fand das so crazy, weil was man dazu sagen muss, die Posthalle in Würzburg, das ist jetzt nicht sowas wie das Volksparkstadion in Hamburg oder so. Das ist eine ziemlich alte, ziemlich kleine Konzertlocation. Es war auch ein überschaubar großes Konzert, muss man ehrlicherweise sagen. Und was daran so spektakulär war, es war ja ein Jubiläumsgig zum Album Davidian. Und deswegen war das auch so wahnsinnig lang, weil die haben einmal komplettes Album durchgespielt und dann quasi noch ein normales Konzert hinterher. So könnte man das sagen. Und ich war selbstverständlich bis zum Schluss da. Also ich habe es von A bis Z durchgefeiert. Und bin mit Setlist und Plektrum nach Hause gegangen.
Ja.
Ach, jetzt nicht. Du warst beim Sonisphere auch.
Nein.
Ja,
nein,
da
nein.
war ich.
Ja, ja. Und ich habe die in Stuttgart, habe ich Machine Head erstmalig gesehen als Vorband von Metallica. Und da hat mich das noch nicht so ganz mitgekriegt. Aber spätestens seit diesem Konzert in der Posthalle bin ich absolut hin und weg. Und ich freue mich unfassbar, ich meine, auch darüber hatten wir es ja letztes Jahr in Hamburg, ich freue mich unfassbar auf den Gig auf dem Summer Breeze. Und ja, bei dir gab es ja auch eine gute Story dazu mit Wacken. Überhaupt, das ganze Line-Up wird grandios, es wird die musikalisch fast beste Woche des Jahres, obwohl ich im Juni tatsächlich eine habe, die nahezu gleichwertig ist, muss ich sagen.
Kommen wir nachher noch. Anstehende Konzerte schnacken wir nachher eh noch. Ja, ich werde sie auf Wacken sehen. Ich wollte ja eine Wackenpause machen und dann beim großen Announcement kam ziemlich schnell Machine Head. Da habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, dann ist es so. Ups. Aber erstmal Jura, dann die Musik, wo wir uns ein weiteres Mal getroffen haben. Da wussten wir dann aber schon gegenseitig, dass wir beide da sind. Das war beim Young Lawyers Camp. Liebe Grüße an Max Krämer. Da habe ich nämlich einen Workshop gegeben zum Thema Personal Branding. Und ich fand das so cool, dass du auch da warst. Ich habe den Zuschauerraum gesehen und habe dich gleich als positives Beispiel für Personal Branding rausgepickt. Und warum ich das getan habe, dazu kommen wir gleich noch im Einzelnen. Lass uns aber mal einsteigen, wie immer. Tom, warum hast du Jura studiert? Das war bei dir jetzt nicht so richtig Liebe auf den ersten Blick, ne?
Nee, gar nicht. Also bei mir war es tatsächlich eher ein aus der Notwendigkeit heraus geborenes Zwangsstudium, mehr oder weniger. Nicht so schlimm. Sagen wir mal, ich habe 2009 Abi gemacht, das heißt also gerade so die Umstellungsphase von Diplom zu Bachelor-Master. Keiner wusste so genau, wie läuft das jetzt in Zukunft, sind diese Studiengänge, ne, so wie das immer ist, sind diese Studiengänge überhaupt was wert, bla bla bla. Also dachte sich der junge Tom, ja, also erstmal versuche ich es mit Musik. Das hatte ich nach dem Abi dann ein Jahr gemacht in Aschaffenburg, eine Ausbildung an der Pop- und Jazzgitarre. Hab da gemerkt, ja, ich finde keine Leute, mit denen ich zocken will. Ich habe keinen Bock, als Angestellter quasi zu agieren. Ergo, vielleicht eher nicht. Und hab dann mehr oder weniger die Staatsexamina mal durchprobiert. Hab also ein Semester Lehramt studiert, habe gemerkt, da bringt man den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern wirklich gar nichts bei von dem, was sie später brauchen. Also ich übertreibe jetzt, aber pädagogisch war nicht viel dran am Studium. Ergo lasse ich das mal besser, sonst werde ich sauer. Für Medizin war ich zu schlecht und hatte keinen Bock, irgendwie nach Ungarn oder was zu gehen zum Studieren. Also blieb nur noch Jura, sodass ich im Wintersemester 2012 dann tatsächlich in Würzburg das Studieren angefangen habe.
Ausschlussverfahren.
Absolut.
Und
glücklicherweise hat es funktioniert und hat dann auch Eindruck hinterlassen. Und ich habe alles irgendwie hinbekommen. Und das war wirklich ein Glückstreffer, muss man echt sagen.
Hast du während des Studiums so ein bisschen bereut, dich für Jura entschieden zu haben? Oder fandst du das Studium geil? Weil ich bin ehrlich, ich fand es weder unterhaltsam noch fancy. Deswegen war ich auch nicht oft da.
Ich war oft da, weil ich ein audiophiler Lerntyp bin. Das heißt also, ich brauchte das zwingend, um irgendwie weiterzukommen und fand das eigentlich ziemlich cool. Aus diversen Gründen. Also A, weil ich ohnehin super interessiert war an staatlichem Aufbau, an der Frage, so wie funktioniert Rechtsstaatlichkeit überhaupt. Das hat mich immer schon gejuckt. Ich bin auch schon immer ein sehr politischer Mensch, weshalb der Teil quasi super spannend und für mich sehr interessant war. Und zum anderen, das Studium war eigentlich geil. Das einzig Schlimme daran natürlich die Examina, und zwar alle beide in gleichermaßen. Das war wirklich die pure Hölle, wobei ich, glaube ich, einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten bin. Ich habe mich im Übrigen bei der Folge mit Kollegen Rieck sehr wiedergefunden in irgendeiner Form, wobei das ja eher deine Perspektive war. So, ja, Ref war scheiße irgendwie. Also Ref war für mich komplett verschwendete Zeit. Allein die Tatsache, dass ich plötzlich nach 4 Jahren Studium, und nun bin ich ja nicht direkt nach dem Abi ins Jurastudium gegangen, wieder eine Anwesenheitspflicht hatte. Dass mir irgendjemand sagen konnte, ja, du bist da, ob du das brauchst oder nicht, auch wenn wir irgendwie zum 10. Mal Dinge wiederholen, die ihr eigentlich fürs Erste schon können müsstet. Da kommt dann wieder so ein bisschen das, was ich zu Lehramt schon sagte. Ich hasse es, wenn Menschen meine Zeit verschwenden. Und ich dagegen nichts tun kann. Und das war wirklich im Ref absolut zum Kotzen, während ich im Studium wirklich im Grunde die Zeit meines Lebens hatte. Also das war wirklich klasse.
Ja, das hatte ich auch. Außerhalb des, gut, klar.
Exakt. Nee, also
das heißt,
das ist so ein bisschen der Punkt.
Aber glaubst du, das lag eher so daran, dass du vielleicht Pech mit den Stationen hattest, die du dir ausgesucht hast, oder glaubst du, es wäre so oder so gewesen? Weil ich glaube schon, wenn man sich vorher ein bisschen mehr Gedanken macht. Also es ist natürlich schwierig, du bist ja noch sehr jung, weißt ja nicht, wo du später hin willst. Ich würde meine Stationen heute fast ausnahmslos, ist natürlich auch fies, jetzt weiß ich ja, fast ausnahmslos anders wählen. Mhm. Eine würde ich wieder genauso wählen, obwohl ich weiß, dass ich da nicht hin wollen würde. Mhm. Kreis Pinneberg, unterm Landrat im Rechtsamt, weil ich da einfach mega viel gelernt habe.
Ja.
Und davon ohne Scheiß profitiere ich bis heute. Die haben mir das da so reingeknüppelt. Aber die anderen Stationen hätte ich anders gewählt. Ich würde heute, glaube ich, mal versuchen, einen im Ausland zu machen.
Mhm.
Und naja, heute hättest du halt auch die Möglichkeit, das in einer Fancy-Kanzlei zu machen. Das gab's vor 100 Jahren, als ich im Ref war. Nee, ganz ehrlich, Fancy-Kanzlei? Ich würde versuchen bei Chagnot oder bei hier der Kollegin von Greenberg traurig, die Hollywood-Verfahren macht, wo auch die ganze Kanzlei so locker strukturiert ist. Sowas würde ich mir, glaube ich, aussuchen. Also wo ich mich später vielleicht auch eher wiedersehen würde. Ist halt in dem Alter ein bisschen schwierig. Also glaubst du, es war Pech oder falsch gewählt oder generell?
Die Verwaltungsstation anging, waren für mich so unter ferner Liefen. Das hat sich nach den ersten 2 Wochen auch mehr als bestätigt gehabt. In dem Moment, in dem ich ins Ref reingegangen wäre und noch gedacht hätte, hey, wäre vielleicht doch eine Option. Spätestens nach 2 Wochen hätte ich gesagt, da kriegen mich keine 10 Pferde rein. Für mich war es tatsächlich letztlich die AG, die es mir komplett versaut hat. Wirklich auch, also ohne meine Nebentätigkeit. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon in der Kanzlei gearbeitet, auch vor dem Hintergrund, dass ich wusste, okay, ich möchte in die Anwaltschaft. Ist es schlicht und ergreifend so gewesen, oder wäre es schlicht so gewesen, dass ich, glaube ich, das Ref abgebrochen hätte. Also es war wirklich, das war die Zeit, in der eben für mich alles dazu oder zusammenkam, was ich nicht abkann. So, ne? Vorschreiben, welche Zeiten, mit den Tag mit Schwachsinnigkeiten verbringen. Also alles, was ich heute versuche zu minimieren. Das geht natürlich nicht immer. Mir ist klar, gerade gerade jetzt hier als Einzelanwalt ohne Angestellte. Ja, lustig. Natürlich verbringe ich den Großteil meiner Zeit nicht mit dem, was ich. Ja, na klar. Mit Dingen, auf die ich keinen Bock habe. So. Aber das sind ja selbst gewählte Dinge, auf die ich keinen Bock habe. Also ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, das so erstmal wieder anzugehen. Und dann eben dieses ständige, wir wiederholen Dinge, die ihr schon können müsst, aber nicht in 5 Minuten, was ja völlig in Ordnung wäre, sondern wir wiederholen das über 3,5 Stunden und lassen dabei Dinge hinten wegfallen, die ihr im zweiten Examen trotzdem genauso gut können müsst, wenn nicht sogar noch besser, nämlich materielles Recht, lassen wir komplett außen vor aber erwarten, dass ihr es im zweiten könnt.
Ich weiß, was du meinst. Also ich hatte eine wirklich großartige AG. Mhm. Viele andere mochte ich auch nicht so. Da hat es mich auch genervt, dass ich da immer hin muss. Und ich muss zum Teil wirklich weit fahren. Also von Hamburg bis nach Schleswig und so.
Ja.
Gut, das ist natürlich eher so eine Frage, wie gestaltet man die AGs? Ich glaube, da ist schon Luft nach oben. Ich glaube, das vielleicht so als Tipp an alle da draußen, die sich ihre Station noch aussuchen müssen. Es gibt auch echt Möglichkeiten, spannende Verwaltungsstationen zu machen. Ich war zu dem Zeitpunkt damit völlig überfragt. Ich wusste halt nur, ja, also wahrscheinlich halt eine Behörde. Und dann habe ich einfach gefragt nach Tipps, habe aber auch nur so 3-4 bekommen. Und dann habe ich mich für die entschieden, wo alle gesagt haben, ey, da lernst du richtig was. Mhm. Das war aber jetzt weder fachlich noch thematisch irgendwas, wo ich gesagt habe, da will ich später hin. Sondern ich bin da auch raus, voller Dankbarkeit, weil die mich wirklich auch im Aktenvortrag, einmal die Woche musste ich einen Aktenvortrag.
Wow.
Richtig krass getriezt. Hab's gehasst wie die Pest. Im Examen war ich dann sehr dankbar. Und auch bis heute glaube ich, dass ich meinem Ausbilder da verdanke, dass ich zu jedem Scheiß, egal ob ich was weiß oder nicht, innerhalb von kürzester Zeit irgendwie doch irgendwas erzählen kann. Also von daher, es war aber nichts, was mir Spaß gemacht hat. Und ich glaube, das ist so der Tipp, frühzeitig einfach mal sich schlau machen, vernetzen und mal überlegen, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Also ich habe ganz oft Gäste im Podcast, die auch erzählen, ja, ich habe in der Station das und das gemacht. Und dann dachte ich mir jedes Mal, what, das kann man auch machen? Da dachte ich, Gott, ich wünschte, ich hätte das alles früher gewusst.
Ja.
Also ich glaube, zum Teil sind wir natürlich vielleicht ein bisschen selbst dafür verantwortlich, aber man hat halt so die ganze Zeit den Tunnelblick, erstes Examen.
Ist so.
Dann hast du noch ein bisschen Wartezeit in den meisten Bundesländern. Und dann bist du so, ja, was soll ich machen? Ich weiß auch noch gar nicht, was ich hinterher machen will. Na gut, mache ich wohl das.
Ja.
Also ich glaube, es wäre sehr sinnvoll, da mehr Zeit zu investieren. Aber du bist ja dran geblieben. Und mit Blick zurück insgesamt habe ich nicht das Gefühl, dass du das bereust, sondern dass du da, wo du bist, schon richtig bist, Tom. Wie war es denn so beim Berufseinstieg? So erstes geschafft, zweites geschafft. Da stellt sich ja zwangsläufig die Frage, wohin jetzt mit der Erlaubnis, Anwalt zu sein, aber nicht zu wissen, wie man Anwalt ist.
Ja.
Ist ja so die gängige Frage. Mache ich mich selbstständig? Lasse ich mich irgendwo anstellen? Wie war es bei dir? Was war so da in deinem Kopf los?
Die Frage hat sich für mich gar nicht gestellt, tatsächlich. Aus folgendem Grund. Ich hatte meinen Vertrag als freier Mitarbeiter unterschrieben, bevor ich auch nur einen Strich im zweiten Examen getan hatte. In der Kanzlei, in der ich auch vorm Ref schon war und auch im Ref die ganze Zeit gearbeitet habe. Auch das ist so ein Tipp, ne? Wenn ihr wisst, wo ihr hin wollt, kümmert euch frühzeitig drum, da schon mal einen Stein in die Tür zu bekommen, da schon mal einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil ihr dann wirklich teilweise, also ich habe das Ref geschrieben, ich habe das zweite Examen geschrieben und wusste, fuck, einfach nur durchkommen. Ich brauche einfach nur die Voraussetzungen dafür, anfangen zu können. Und das bedeutet, also letzten Endes auch die Frage angestellt sein, hält sich mir nie. Wir sind ein freier Beruf. Ich verstehe meine Aufgabe tatsächlich so, dass niemand reinreden können soll und niemand reinreden können darf. Natürlich gilt das im Grundsatz auch für angestellte Anwältinnen und Anwälte. Klar, sind wir ehrlich, durchgesetzt wird das seltenst. Also so gelebt wird das seltenst. Es ist schon so, eher so, ja, mach den Fall mal, weil es will keiner bearbeiten und du bist halt die Neue oder der Neue. Viel das Spaß damit.
Liebe Grüße an Marisi.
Und das ist natürlich was, das wollte ich von vornherein vermeiden. Ganz vermeiden ließ es sich natürlich irgendwie auch nicht, weil klar, wenn ich viel Kapazitäten habe, dann muss ich auch aus unternehmerischer Sicht sagen, hey, komm, dann mache ich das. Aber für mich spielte da noch was anderes mit rein. Ich wollte von vornherein lernen, wie mache ich das denn richtig? Ich wollte nicht irgendwann in die Selbstständigkeit gehen, das war für mich immer Ziel, und dann sagen, scheiße, jetzt muss ich mich selbst versichern, jetzt muss ich, kommt dieser ganze Kram an Verwaltungsmehraufwand, nenne ich es jetzt mal, auf mich zu und natürlich auch mehr finanzieller Aufwand, den ich noch nicht kenne. Und genau das wollte ich mir von vornherein nehmen und habe gesagt, hey, komm, ich mache das direkt richtig. Dann habe ich auch, wenn ich irgendwie mal eine Veränderung brauche, keine Steine, die mir in den Weg gelegt werden können, sondern ich kann einfach sagen, okay, und ab jetzt gebe ich in eine andere Richtung Vollgas. Und genau das ist passiert. Das ist das Lustige. Genau das ist dann, hat sich über 22 so entwickelt und konnte ich dann 23 auch mit absoluter Überzeugung auch schon frühzeitig angehen, dass ich sagen konnte, okay, ich kann alles vorbereiten, ich kann alles machen, ich habe alle Freiheiten, niemand kann mir reinreden und ich kann am 1.9. starten und aufschließen und dann mein Ding machen. Und das, der Weg funktionierte für mich, aber ist ja glücklicherweise auch nicht der einzige Weg, den wir gehen können.
Nee, es ist nicht der einzige Weg, den man gehen kann. Es stehen einem, und das klingt ja immer so abgedroschen, aber es stimmt ja wirklich, es stehen einem alle Wege offen. Und jeder kann für sich das Passende raussuchen. Das finde ich an diesem Studium, so ätzend ich das Studium fand, auch so großartig. Also, und es ist bei vielen, ist es immer noch der große Wunsch oder der vermeintliche Wunsch, wie wir jetzt im Podcast ja auch schon oft gehört haben. Es ist die Großkanzlei, das Kämpf. Er wäre für mich nie in die Tüte gekommen, auf gar keinen Fall.
Nein.
Aber ich glaube, auch das ist halt eine Frage der eigenen Persönlichkeit. Und ich nicht ohne Grund, dass es gibt, glaube ich, viele Kolleginnen und Kollegen, die das super gut finden, die überhaupt keine Lust drauf hätten, selbstständig oder alleine zu arbeiten.
Ja.
Und das ist ja das Tolle an dem Studium. So, du bist aber ja nicht in freier Mitarbeit geblieben, sondern du hast ja deine eigene Kanzlei. Und da machst du ja, genau, man sieht's hinter dir. Also alle, die jetzt nur zuhören, Tom hat's richtig durchgezogen mit dem Branding. Also hinter ihm hängt eine Kanzleiflagge, klar. Oder ist es ein Poster? Ich kann es gar nicht richtig erkennen.
Nee, das
ist doch eine Flagge, ne? Ja, klar. Metalmäßig muss es natürlich zumindest eine Flagge sein. Es gibt, kannst du eigentlich auch nochmal, hast du deinen Trinkbecher? Festivalbecher mit Kanzlei-Logo. Mega gut. Und da sind wir schon mittendrin, Tom. Du machst einiges doch so ein bisschen anders als viele Kolleginnen und Kollegen. Ich bin davon ein Riesenfan von der ersten Sekunde an. Und wenn man jetzt seine Homepage anguckt, die verlinke ich mal in den Shownotes, auch die ist komplett anders. Also zum einen duzt du auf der Homepage deine Mandanten, das machst du auch im Mandat. Man sieht dich auf der Homepage in kurzen Hosen mit Chucks, die Hand lässig zum Horns up.
Selbstverständlich.
Friese ist jetzt auch nicht à la Harvey Specter, kann man sagen. Und überhaupt der ganze Ton der Texte auf deiner Homepage ist ziemlich locker. Ich liebe es, das weißt du, ich liebe es und ich liebe es die Konsequenz, mit der du das durchziehst. Auch beim Logo, jetzt bei deinem Merch, bei deinen Visitenkarten, die finde ich auch super fancy. Und der Name deiner Kanzlei, der ist ja auch einfach spektakulär.
Nerd. Wobei ich
Anwalt. Und so erreicht man dich ja auch. Das ist ja nicht segwis.de oder so. Wie lange hast du drauf rumgekaut und wie kamst du überhaupt drauf, dass du es so machst, wie du es jetzt machst?
Ja, also als allererstes mal, der Nerd-Anwalt ist nur meine Marke. Bei der Kanzleigründung hatte die Kammer ein bisschen was dagegen. Ich wollte mich dann mit denen nicht rumstreiten, die Kanzlei Nerd-Anwalt zu nennen. Weil natürlich, ne, die Frage, ist das dann vielleicht irgendwie ein anderer Fachanwaltstitel oder so? Also kamen alle möglichen Argumente und zugegebenermaßen, zugegebenermaßen auch einige, die ich durchaus nachvollziehen konnte, ne? Also die Frage, ist das jetzt eine besondere Spielart des Rechtsanwalts? Ist das irgendwie, und das sind tatsächlich Fragen, die ich in der Vergangenheit auch gestellt bekommen habe. Von daher kann ich das im Nachhinein auch ganz gut nachvollziehen. Also meine Kanzlei heißt Rechtsanwalt Thomas Segewiss, aber der Nerdanwalt ist quasi die Marke, unter der ich auftrete. Die Idee dazu habe ich im Grunde schon sehr, sehr lange. Die Konsequenz, mit der ich das durchziehe, kommt, ich muss erneut einen sehr guten Freund mittlerweile von mir shoutouten, der ebenfalls in der Episode mit Lars Rieck, schon mit Dr. Lars Rieck, Entschuldigung.
Ich weiß, wer kommt.
Erwähnung fand, nämlich der Kollege Christian Koch, der als Metal-Anwalt das alles schon seit längerer Zeit durchzieht und an den ich mich so ein bisschen drangehängt habe, zugegebenermaßen. Er ist auch dafür verantwortlich, dass da oben, das seht ihr jetzt nicht, da oben hängt meine Markenurkunde für den Nerdanwalt, also für mein Logo. Die hat er auch angemeldet. Also ist ein großer Teil des Umstands, dass ich das so tun darf und tun kann und tue, wie ich es tue. In letzter Konsequenz, warum ich das so mache, hat mehrere Gründe. Zum einen möchte ich mich wohlfühlen in der Art, wie ich arbeite. Und ich bin nun mal niemand, den man häufig im Anzug sieht. Mittlerweile noch nicht mal mehr vor Gericht. Also da habe ich ein Hemd an und eine vernünftige Hose und aktuell in der Regel Docs. Aber halt kein Dreiteiler oder so. Das bin ich nicht. Das möchte ich auch nicht mehr sein. In der Kanzlei findet man mich in kurzer Hose und Bandshirt. So, das möchte ich nach außen transportieren. Ich fühle mich so wohl. Ich berate dadurch auch besser, weil ich authentischer beraten kann. Und darüber hinaus war es mir ein Anliegen, also soweit es irgendwie möglich ist, von vornherein klar zu machen, okay, das erwartet euch, wenn ihr hierher kommt. Das wird der Ton sein, den ihr erwarten könnt. Natürlich, wenn jemand sagt, also ich habe in meiner Signatur unten habe ich stehen, hey, wie schaut's aus? Wie darf ich euch ansprechen? Gerne auch mit Pronomen. Von meiner Seite aus, ich würde gerne duzen. Wenn die Mail zurückkommt mit einem Sie, bleibe ich natürlich beim Sie. Wenn sich jemand unwohl fühlt damit, hey, und trotzdem zu mir will, alles fein. Für mich ist es wichtig, von vornherein klar zu machen, okay, es gibt bestimmte Leute, die möchte ich nicht vertreten. Das stellt sich natürlich auch über Zeit dar, aber ich sage jetzt mal, Leute einer bestimmten tendenziell eventuell eher nicht ganz so verfassungsrechtlich soliden Partei, hust, hust. Ich möchte ja auch keine Probleme machen und mir natürlich auch nicht. Die müssen bei mir nicht kommen. Ja, die müssen bei mir nicht kommen. Die sind bei mir nicht willkommen. So, ich schließe also bestimmte potenzielle Mandantengruppen, Mandantinnengruppen von vornherein aus. Was aber gleichzeitig dazu führt, dass die Personen, die zu mir kommen, sich von vornherein wohler fühlen können, weil sie eben, das hatte ich schon mehrfach, sagen können, hey, pass auf, meine Pronomen sind so, so. Na, was auch immer. Also so, so steht hier für irgendein, also was, welche Pronomen letztlich da auch immer stehen. Und die dürfen das. Und ich finde das gut. Ich finde das total geil, dass Menschen zu mir als Anwalt, also der spießigsten Berufsgruppe überhaupt, neben BWLern,
Buchhalter.
Das Vertrauen, ja, die dann auch noch, aber letztlich das Vertrauen haben, zu sagen, hey, pass auf, ich würde gerne auf eine bestimmte Art und Weise angesprochen werden, mein Gender ist entsprechend, setzt es bitte um und mir da vertrauen, obwohl sie mich nicht kennen, obwohl sie keinerlei Informationen über mich haben, außer dem, was ich im Internet stehen habe. Und das ist so eine krasse Genugtuung irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise. Und das war auch das Ziel letztlich hinter dem Nerdanwalt generell. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Recht wieder zugänglicher wird, dass wir es schaffen, die total komplizierten Gesetzgebungen, die total komplizierten rechtlichen Zusammenhänge in irgendeiner Art und Weise verständlich zu machen. Ich schreibe immer wieder Schulen an, versuche da mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu kommen. Weil das mir ein inneres Bedürfnis ist und weil ich glaube, dass wir als Organe der Rechtspflege und an dem Punkt, das ist vielleicht der einzige Punkt, an dem ich wirklich konservativ bin, als Organe der Rechtspflege, dass unsere verdammte Aufgabe ist, das zu tun. Und zwar nicht vor dem Hintergrund des eigenen Geldbeutels, sondern vor dem Hintergrund einfach der Tatsache, dass wir diese Demokratie tatsächlich nur einmal haben. Und wenn sie weg ist, ist sie weg. Ja, und ob sie dann irgendwann wiederkommt, keine Ahnung.
Ja, aber in dem Punkt bin ich dann auch konservativ. Und bei mir hat es gerade so irgendwie, ist gerade der Groschen gefallen, ich muss dich unbedingt mal mit Grundgesetz verstehen connecten.
Habe ich schon. Bin ich schon connected, logischerweise. Ich finde den Verein klasse. Ich finde das, was sie tun, klasse. Und da werde ich auch jetzt, ich habe übermorgen ein Gespräch hier in der Ecke. Das werde ich sofort dann nutzen und dann schauen wir mal, dass wir das auch in Zukunft machen können.
Es war irgendwie klar, dass du dich da selber schon connected hast. Ich finde das, du weißt es, Tom, ich habe es vorhin auch schon gesagt, ich finde das so großartig, wie du das machst. Und was ich so witzig finde, ich habe erst lang mit dir geschnackt in Hamburg und geschrieben haben wir ja auch. Und dann habe ich mir erst deine Homepage angeguckt. Also es ist ja genau andersrum, die Reihenfolge, wie es eben sonst manchmal so stattfindet. Und ich kannte dich schon, habe dann deine Homepage angeguckt und habe einfach nur gedacht, Ja, genau, das ist genau der.
Ja.
Und das finde ich daran so großartig, weil ich dich, nachdem ich dich schon kannte, auf deiner Website 1:1 wiedererkannt habe. Vom Ton, den du anschlägst, wie du da auftrittst, wie du dich zeigst. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis, warum es funktioniert, was du machst. Weil du eben nicht auf deiner Homepage irgendwas schicki-schicki präsentierst, was du gar nicht bist, oder eben andersrum. Ja, auf cool machst und bist es dann einfach gar nicht, sondern ich glaube auch, dass es wirkt einfach nicht gestellt und nicht durchdacht, sondern so, ich bin Tom und das bin ich und das mache ich für euch und take it or leave it. Und das finde ich daran so großartig und ich glaube, ehrlich gesagt, da braucht es noch viel mehr davon, Kolleginnen und Kollegen wie dich, wobei einige habe ich ja das Glück schon zu kennen. Es gibt aber doch eine Sache, die hast du ganz spießig traditionell auch noch gemacht. Der Fachanwaltstitel für Arbeitsrecht.
Ja,
also das dann schon. Da frage ich mich jetzt, den hast du ja jetzt auch nicht seit gestern. Wie hast du so schnell die Fälle dafür zusammenbekommen?
Im Übrigen ist Arbeitsrecht mit 2 Punkten meine schlechteste Klausur im 2. Examen, was, glaube ich, mehr über die juristische Ausbildung aussagt als über meine Fähigkeiten im Arbeitsrecht. Also ich glaube, das sollte ich mit dem Fachanwaltstitel hinlänglich bewiesen haben. Der Punkt ist, die suchten halt im Arbeitsrecht jemanden, der weitere Fälle übernehmen kann. Und dann habe ich gemeint, hey, pass auf, kann ich mir gerne angucken, mache ich gerne. Ich sollte dann auch Arbeitnehmerarbeitsrecht machen. Das passt mir zu dem Zeitpunkt ganz gut. Ich bin ohnehin irgendwie für die Rechte von theoretisch Schwächeren zu haben. Von daher wunderbar, gucke ich mir das mal an. Und über Zeit haben sich dann, ich glaube, knapp 300 Fälle gesammelt, die dann auch relativ anstandslos entsprechend zum Fachanwaltstitel geführt haben. Im Übrigen, der zweite ist gerade in der Pipeline, der liegt gerade in Bamberg zur Bearbeitung im Urheber- und Medienrecht.
Ich wollte mal fragen, gespannt. Es war so klar.
Ich bin mal gespannt, was ich da zurückbekomme. Ich hoffe natürlich, dass auch der ohne weitere Probleme durchgeht. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das in dem Sinne konservativ ist. Ich glaube, das ist einfach dass die einzige Sache, bei der ich glaube, dass es durchaus Sinn macht. Allein, also einerseits natürlich, weil man weder durchs Studium noch durchs Ref einen hinreichenden Spezialisierungsgrad hat, um wirklich zu sagen, okay, das kann ich. Und also man lernt super viel bei den Fachanwaltslehrgängen und letztlich auch im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Und zum anderen ist es einfach so, dass es natürlich nochmal eine gewisse Expertise letztlich bringt, die für potenzielle Mandantinnen und Mandanten entscheidend sein kann. Und wenn ich die Fälle schon zusammenbringe, dann war das für mich eigentlich ein No-Brainer, das zu machen. Weil ich auch glaube, weil ich finde das auch total faszinierend. Ich kenne das von zu Hause. Meine Eltern sind beide MedizinerInnen gewesen. Und ich finde das total faszinierend, dass wir in der Anwaltschaft grundsätzlich alles dürfen und niemand da mal drauf guckt. Können wir das auch tatsächlich? Also, ich meine, in Medizin macht man auch mehrere Staatsexamina und hat theoretisch alle Fachbereiche mal gehört und trotzdem muss man sich da spezialisieren. Es geht gar nicht anders. Selbst der Allgemeinmediziner als Titel ist eine Spezialisierung, die weitere Ausbildung erfordert. Das muss man nicht gut finden. Aber die Tatsache, dass wir theoretisch nach dem 2. Examen, und ich meine, sind wir ehrlich, wir wissen nichts. Wir sind blank von der Realität, von der Frage, wie vertreten wir Mandantschaft? Wie arbeiten wir zusammen? Ich sitze heute teilweise noch da und frage. Und ich meine, ich mache den Job jetzt auch nicht erst seit gestern. Aber dass wir theoretisch wirklich, dass ich heute Verwaltungsrecht machen dürfte. Ich habe schon im Studium keine Ahnung von Verwaltungsrecht gehabt. Warum sollte ich das tun? Naja, klar, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben wirtschaftliche Zwänge dahinter. Und bitte nicht falsch verstehen, ich möchte das gar nicht verurteilen. Nur das war für mich der Punkt zu sagen, okay, wenn ich das schon mache, dann mache ich es halt richtig. Und zu richtig gehört dann auch eine zusätzliche Expertise dazu.
Das wäre auch ganz ehrlich, wenn du die Fälle hast, wäre es ja auch bescheuert, das nicht zu machen.
Klar.
Das mit dem, ich bin großer Fan der Fachanwaltstitel, also das mit dem Konservativ war eher spaßig gemeint. Ich finde, wenn man die Fälle hat, sollte man das tun, wenn man sein Steckenpferd gefunden hat, unbedingt. Und ich gebe auch immer Berufseinsteigern, für die ist es natürlich schwierig, aber ich gebe auch immer den dringenden Rat, möglichst schnell eine Nische suchen und da wirklich krass zum Experten werden. Und manchmal lässt sich es nicht vermeiden, aus den Mandantenstrukturen heraus, dass du manchmal ein bisschen Beifang machen musst oder ganz am Anfang, dass du vielleicht wirtschaftlich drauf angewiesen bist, wenn du Familie hast. Aber auch da rate ich immer Leute, guckt genau hin und übernehmt euch nicht.
Ja.
Ist mir passiert, habe ich im Podcast auch schon gesagt, ich habe mal nebenher Insolvenzrecht und ich habe das ja schon erzählt. Ich habe es vom Richter dann diesen scheiß Insolvenzantrag, oh, wie peinlich, dreimal wiederbekommen. Es war gleich am Anfang. Und es ist auch eine Haftungsfrage letztlich. Mhm. Also von daher würde ich es nie machen. Ich glaube, es so Kleinigkeiten, weißt du, wenn du sowieso einen Mandanten hast, der mit, weiß ich nicht, den immer gleichen Verfahren zu dir kommt und sagt, jetzt habe ich aber Stress mit der Telekom oder Vodafone oder was auch immer es da gibt. So Kleinigkeiten, ne? Nicht so haft, kannst du mal als, ja, jetzt nicht sagen Gefälligkeit, aber wenn der deswegen nicht woanders hin will, kann man das schon mal machen.
Ja.
Ich habe es irgendwann gar nicht mehr gemacht, sondern wirklich die Sachen, in denen ich mich wohlfühle. Ich glaube, das ist ja einfach auch ein Stück weit Selbstschutz und auch seriös. Deswegen, du hast dich ja jetzt auf mehrere Gebiete komplett eingeschossen. Das ist zum einen das Arbeitsrecht. Jetzt haben wir eben schon gehört, Urhebermedienrecht, klar. Da wollte ich dich eh fragen, weil ich dachte, das dauert ja bestimmt nicht mehr lang. Wie verteilt sich das momentan bei dir, falls du es grob irgendwie abschätzen kannst? Also Verhältnis Arbeitsrecht, Urhebermedienrecht?
Ich würde sagen 80% Urheber- und Medienrecht, 20%, wenn überhaupt, Arbeitsrecht. Was an mehreren Dingen liegt, ich bin kein Freund davon, Großgeld für Werbung auszugeben. In Würzburg, du kennst das selber, gibt's eine ganze Menge größere Kanzleien, die sich auf Arbeitsrecht spezialisiert haben. Das bedeutet, wenn ich Arbeitsrecht pushen wollen würde, müsste ich Geld investieren. Das ist natürlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die man relativ schnell aufmachen kann. In irgendeiner Form. Ich muss mir Expertise reinholen oder ich muss irgendwie an Google Geld zahlen oder was auch immer. Also jedenfalls, um das schnell zu machen. Ja, 23, wie gesagt, komplett aus dem Nichts quasi aufgeschlossen. Ich habe auch bewusst einen Standort gewählt, wo ich jetzt keine Laufkundschaft habe. Und das juckt mich aber letztlich nicht. Also ich bin tatsächlich aktuell sogar an dem Punkt zu sagen, okay, ich fahre das Arbeitsrecht ganz bewusst nochmal weiter runter, weil ich merke, dass sowohl der Bedarf im Urheber- und Medienrecht natürlich riesig ist.
Du machst es auch lieber noch, oder?
Ja, na klar, das kommt natürlich noch dazu. Fetz mich einfach lieber irgendwie mit den großen Tech-Konzernen als irgendwie ein mittelständisches Unternehmen, was vielleicht einmal in 5 Jahren eine Kündigung ausspricht. Das mache ich auch grundsätzlich gerne, aber es macht einfach noch mehr Spaß, die Riesen anzugreifen, weil es lustiger ist.
Aber das heißt, im Arbeitsrecht machst du eher Arbeitnehmerseite, ne?
Ja, genau. Also aktuell auf jeden Fall noch. Das wird sich voraussichtlich jetzt geändert haben. Wir sind ja quasi schon 2 Monate weiter, geändert haben in den letzten paar Wochen. Aber aktuell tatsächlich Stand 20.05. mehr oder weniger ausschließlich Arbeitnehmerarbeitsrecht. Ja, das sind die Fälle, die dann doch eher nochmal über Empfehlungen zu einem kommen, über Freundschaften zu einem kommen und sagt, du brauchst Hilfe, geh mal dahin. Das funktioniert schon. Und tatsächlich, der Social-Media-Auftritt hat schon auch geholfen. Also es ist schon so, dass ich darüber durchaus die eine oder andere Anfrage dann letztlich bekommen habe, auch im Arbeitsrecht.
Ja, und den finde ich auch echt gut gemacht. Also auch sehr, sehr sympathisch, aber auch sehr kompetent. Ich finde so sehr geile Mischung, wie du das da machst. So,
Dankeschön.
Jetzt, wie du dich beruflich entwickelt hast, gucken wir uns gleich noch an. Mhm. Aber lass noch so mal ein bisschen bei deinen Themen bleiben, die so bei dir auf dem Tisch liegen. Ich habe mir das natürlich auf der Homepage angeguckt. Und
ja.
Urheber- und Medienrecht, ja, da hat man grob eine Vorstellung, was das jetzt so sein könnte. Aber du sprichst da ja ganz fancy Sachen an, finde ich. Also ich habe auf jeden Fall das Stichwort gelesen, Plattenverträge, Verlagsverträge.
Ja. Klar.
Und dann KDA. Und dann habe ich mich ganz kurz gefragt, ich habe mal zurückgekramt in meine Studienzeit und habe überlegt, ey, KDA im Zusammenhang mit Plattenvertrag, Verlagsvertrag, what the fuck? Und dann fiel mir nur ein, ich kenne die Abkürzung nur bei, also beim Gaming. Kills, Death, das kann aber ja nicht wirklich gemeint sein.
Ne? Doch, genau das ist gemeint.
Aber was zum Henker hat das? Tell me.
Okay, sehr, sehr gerne, natürlich. Also klar, Plattenverträge, Verlagsverträge, alles, was so in diese Richtung geht, da hängt mein Herzblut dran letztlich. Das ist das, was ich hoffe, künftig auch noch besser und noch mehr machen zu können. Der Halbsatz mit der KDA, also KDA, kam im Grunde aus einem Gespräch, was ich ein halbes Jahr vorher mit Freunden von mir geführt habe, die nämlich einen eigenen Twitch-Account haben und sagten so, hey, wir haben uns total schwer getan, jemanden zu finden, der unsere Steuererklärung macht. Weil wir bei den meisten Steuerberatern erstmal 2 Stunden da saßen, um denen das Konzept von Twitch zu erklären. Also was ist das überhaupt? Was machen wir da? Was sind das für Einnahmen? Und dieses, also das ist so ein bisschen, ich sag mal, da kommt die Privatperson hinter dem Anwalt auch raus. Also mein Main Game, um das jetzt mal ins Private zu übertragen, mein Main Game ist Counter-Strike, jedenfalls seit 2020 wieder dauerhaft. Das heißt, ne, ich beschäftige mich quasi sowieso täglich mit dem Kram und da blitzt so ein bisschen meine private Affinität durch. Auch deswegen, weil ich das nicht 100%ig trennen kann und trennen möchte. Ich habe überall nur noch, ich habe ein privates Profil auf Instagram, aber das benutze ich gar nicht mehr. Aber ansonsten gibt's mich nur noch als Nerdanwalt. Warum ist das so? Und da berichte ich auch durchaus mal über mein Privatleben. Äußere meine private Meinung, weil ich, dass sich das nicht trennen lässt. Also
danke.
Ich bin der Nerdanwalt. Ich bin das und ich möchte das auch sein in aller Konsequenz.
Tom bist du halt auch.
Genau, das ist der Punkt. Das sind keine 2 Persönlichkeiten, die in irgendeiner Form nebeneinander stehen, sondern das ist eine Person, die letzten Endes das eine macht, weil es den monetären Zwang gibt und weil es halt ganz spaßig ist und lustig ist und gleichzeitig aber auch letztlich ja, die eigenen Gedanken teilen möchte, die ich nicht verstecken möchte hinter irgendeinem Zweitaccount. Jetzt habe ich natürlich die positive Situation, dass ich das nicht muss, sondern dass ich ein Impressum habe, dass ich letztlich im Übrigen der Grund, weshalb ich nicht eine Wohnzimmerkanzlei gegründet habe, weil ich genau weiß, ich kenne das ja von Shanjo, dass man da durchaus auch mal Gegner hat, die einem nicht unbedingt was Gutes wollen, sagen wir es mal vorsichtig.
Ja, und EMA-Sperre hilft da nicht, ne?
Ja, genau, absolut. Und das war so ein bisschen der Punkt, weshalb ich dachte, okay, dann wenn ihr da irgendwie seid, dann ist gut, dann hab wenigstens nur ich das Problem. Ja, und das ist letztlich der Punkt. Also KDA ist tatsächlich Kill Death Assist und soll so ein klein wenig zeigen, hey, okay, ich hab so Grundsatzverständnis oder sagen wir mal, ich bewege mich auch in dieser Welt.
Dann bin ich beruhigt, weil ich mache ja immer bei der Vorbereitung, habe mir das alles angeguckt und da dachte ich, okay, ich weiß, was die GEMA ist. Ich kann mir was vorstellen unter Verlagsverträgen, Plattenverträgen, alles, was du sonst so machst. Und da dachte ich, aber KDA, ich habe null Plan. Das kann ja, also ich kenne das nur aus dem Gaming. Dann bin ich beruhigt. Ich dachte schon, ich hätte es irgendwie ein zentrales Rechtsproblem. Nicht im Kopf und wüsste nicht, worum es geht. Jetzt hast du eben schon, da wollte ich sowieso drauf eingehen, Twitch erwähnt. Ich glaube, dass wahrscheinlich die meisten Lauscherinnen und Lauscher wissen, was das ist.
Mhm.
Vielleicht sich auch schon mal was angeguckt haben, aber vielleicht kannst du es nochmal so erklären, weil ich glaube schon, dass es noch nicht da ist, wo jetzt zum Beispiel YouTube oder Instagram sind, so für die meisten Nutzer. Erzähl mal.
Das ist absolut richtig. Also Twitch ist ein Livestreaming-Service. Das bedeutet, oder irgendwer, wer auch immer auf Twitch unterwegs ist, kann, geht kostenfrei übrigens, man braucht einzig einen Account, kann letztlich Livestreams veranstalten, das heißt also interagieren einerseits mit Menschen, und andererseits eben Content, insbesondere Gaming. Es passieren aber auch ganz viele andere Sachen auf Twitch. Also Talkrunden gibt's, Pen and Paper gibt's super viel auf Twitch. Kann man dann allen möglichen Content, den man sich so vorstellen kann, live angucken. Also das ist letztlich nichts anderes als YouTube Live, nur halt eine andere Plattform. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und der, sag ich mal, das für mich Spannende an Twitch ist tatsächlich diese unmittelbare Reaktionsmöglichkeit. Interaktion. Also eine Interaktion mit Leuten, die dort sind, die zuschauen, die können Chatnachrichten schreiben und ich kann unverzüglich darauf antworten, ohne Probleme, ohne Verzögerung. Das ist diese Art von Unmittelbarkeit, habe ich sonst, abgesehen natürlich von YouTube, aber auch da nicht zwingend, so nicht.
Stimmt, das ist, du kannst ja auf Instagram theoretisch auch live ja gehen. Ich finde das aber nicht so komfortabel. Also ich bin auch gelegentlich nicht selber als Gast bei Twitch, weil einer der deutschen Motorradabenteurer da regelmäßig Talkrunden hat. Und ehrlich, hey, Kaya Jana mit nicht lachen, finde ich halt auch, wobei ich mir das meistens verpasse ich das und guck's mir dann auf YouTube an, weil du kannst auf Twitch ja mit aufzeichnen und es hinterher quasi zweitverwerten.
Genau, so, passiert und automatisch im Übrigen.
Ja, du musst es halt dann noch hochladen, genau.
Ja, genau.
So, du bist da ja aber auch regelmäßig selbst und zwar nicht so, dass man dir jetzt beim Counter-Strike zocken zugucken. Also das vielleicht auch, das weiß ich nicht, aber du bist da juristisch unterwegs.
Ja, also tatsächlich im letzten halben Jahr bedauerlicherweise nicht mehr, weil ich einfach, sagen wir mal, ich bin seit Januar komplett überrannt worden, was ja positiv ist, was mir aber natürlich einfach die Zeit frisst, das noch zu machen. Natürlich gibt's mich auch zockenderweise, da klassischerweise nicht CS, einfach deswegen, weil ich niemandem antun möchte, wie ich hier rumtilte. Das ist so ein bisschen vielleicht auch Selbstschutz, aber vor allen Dingen Schutz eurer Ohren. Der Punkt ist, ich bin vor allen Dingen da auch da wieder letztlich das eine oder andere Thema aufzugreifen, Jura-Thema aufzugreifen und Einführungsveranstaltungen in Anführungsstrichen anzubieten, um bestimmte Themen zu überblicken. Also sei es die GEMA, sei es irgendwie, was hatte ich schon, Verlagsverträge hatte ich schon, ich hatte schon irgendwelche arbeitsrechtlichen Themen. Einfach auch da wieder mein Ansatz, Angst davor zu nehmen, wie Recht funktioniert. So das kleine bisschen irgendwie Verständnis für rechtliche Zusammenhänge zu schaffen. Was schlichtweg, also ich meine, das fällt ja uns schon schwer. Also ich weiß nicht, du liest sicherlich, ich meine, du kommst jetzt aus dem Strafrecht, das ist vielleicht nochmal, da liest man vielleicht strafrechtliche Entscheidungen oder Pressemitteilungen nochmal anders, als wenn man so rein als Zivilrechtsopfer ist, wie ich das bin. Aber selbst mir fällt es schwer, also keine Meinung zu haben zu einem Urteil, zu dem ich schlicht nichts sagen kann. Und eben bestimmte Sachverhalte, bestimmte Umstände nachzuvollziehen. Wie muss das erst jemandem ergehen, der keinerlei Ahnung von Jura hat? Der nicht eine Vorlesung in Jura gehört hat. Oder die natürlich. Und das ist so ein bisschen der Ansatzpunkt. Ich möchte quasi wirklich, also natürlich ist das schön, wenn das auch Reichweite bringt. Natürlich ist das schön, wenn darüber dann irgendwie auch Mandate werden, weil die Leute mich cool finden, weil die Leute irgendwie sagen, hey, A, du hast Ahnung von dem Thema und B, bist du auch noch sympathisch. Super, dann komme ich mit meinem Rechtsproblem doch direkt zu dir. Fein. Das war aber gar nicht die Intention dahinter, sondern es geht mir wirklich darum, das kann man mir jetzt glauben oder nicht, okay, aber mir geht's tatsächlich einfach darum zu sagen, okay, ich möchte wieder Recht an die Leute bringen und den Menschen meiner Generation ermöglichen und der Generation, die nach mir kommt, die sich ja schon gar nicht mehr auf Twitch bewegt, aber das ist ein anderes Thema, grundsätzliche rechtliche Zusammenhänge einfach nachzuvollziehen. Und das war so der Hintergrund, weshalb ich diesen Account dann angefangen habe. Also das trug ich auch schon länger mit mir rum, hatte dabei nie irgendwie die Möglichkeit oder die mentale Freiheit, das zu tun. und habe dann eben mit der Gründung gesagt, okay, komm, scheiß drauf, jetzt versuchst du es einfach mal.
Ich finde das großartig. Ich finde das ein schönes Medium, um da direkt in Kontakt zu treten. Und Tom, ich kaufe dir das absolut ab, weil in meiner Freizeit mit Jörg bei Samt versus Seide haben wir letztlich dasselbe Grundanliegen. Also so ein bisschen erklären, wie der Rechtsstaat funktioniert, weil wir halt auch wahrnehmen, gerade auf Social Media, nicht in der breiten Masse, aber es gibt schon eine nennenswerte Bevölkerungsgruppe, die kein Vertrauen in den Rechtsstaat hat, immer auf alles schimpft. Und das ist auch so unser, wir haben ja gar nichts davon. Also wir verdienen damit ja auch kein Geld. Das ist einfach schlicht unsere Freizeit. Und der zweite Aspekt, der uns ganz wichtig ist, und das ist bei dir ähnlich, bisschen Problembewusstsein schaffen. Wir machen das ja immer sehr kurz. Das heißt, du kannst ja gar nicht in die Tiefe und alles erklären. Aber mir persönlich reicht's völlig, wenn jemandem in einer betreffenden Situation dann einfällt, hoppla, da war was. Mhm. Damit hast du ja schon was erreicht. Und das hilft letztlich nicht nur den Gerichten, sondern auch den Anwälten, weil uns geht's ja immer völlig auf den Keks, wenn jemand kommt, wenn's zu spät ist. Oh, das wusste ich nicht. So, und jetzt hast du halt mal gehört, da ist irgendwas und dann hast du so ein kleines, ja, weiß ich nicht, Engelchen auf der Schulter sitzt, das sagt, nee, warte mal, guck das nochmal nach, du hast doch was gehört. Also ich kaufe dir das ab, weil aus dem Grunde mache ich das auch. So, jetzt wollen natürlich ganz viele wahrscheinlich bei Twitch mal vorbei. Du machst das nicht regelmäßig, sondern immer dann, wenn Zeit ist. Aber wo kriegt man denn mit? Also ich weiß es, aber die Lauscher da draußen nicht. Wo muss ich denn gucken, wann du mal wieder eine Session hast?
Ja, also zum einen, Twitch kann man auch zuschauen, wenn man keinen Twitch-Account hat. Das ist ganz wichtig. Man muss sich nicht anmelden, dann kann man zwar nicht schreiben, aber zuhören könnte man immer.
Also wie YouTube. Genau,
letztlich wie YouTube. Ich mache das öffentlich, wenn ich mal wieder streamen sollte oder wenn ich dazu komme, findet man das klassischerweise auf meinem Instagram-Account. Man kann auch, wenn man einen Account auf Twitch hat, mir folgen und dann die Benachrichtigungen aktivieren. Das ist einfach, sobald ich live gehe, kriegt man eine Push-Nachricht aufs Handy oder per Mail auch, dass ich wieder online bin und natürlich auch, was gestreamt wird. Das heißt also, wenn man sagt, hier irgendwie den Dark Souls-Content, vergiss mal, aber wenn du Jura machst, dann gucke ich rein. Das kriegt man dann sofort mit. Und dann auch insbesondere auf Blue Sky. Ich habe zwar auch einen Threads-Account, den spiele ich aber wirklich quasi gar nicht. Auf Twitter, ich weigere mich, den anderen Buchstaben zu nutzen, bin ich seit einer Weile schon gar nicht mehr. Den habe ich gelöscht. Bin auf Blue Sky relativ aktiv, im Übrigen auch für Plattenbesprechungen. Wer sich für Musik interessiert, insbesondere für härtere Musik, aber durchaus auch für andere Sachen, also ich versuche da auch immer so Einflüsse von außerhalb zu bekommen, gerne mal reinschauen und durchlesen. Da gibt's den Mucke Mittwoch mit 2K. Da habe ich mich beim ersten Mal verschrieben und dachte, ach komm, das lässt sich jetzt einfach so.
Das ist nice.
Letztes Jahr habe ich jede Woche geschafft, dieses Jahr leider nicht, aber versuche das in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen immer so ein Album zu besprechen.
Ich verlinke auf jeden Fall mal alle Kanäle in den Shownotes. Jeder, der da mal vorbeigucken will bei dir, findet alle Infos hier unter dieser Episode. Ist klar. Also ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Jura auf Twitch. Deswegen finde ich es gut, dass du das machst, dass quasi wir da auch vertreten sind. Was ganz viele für sich erobert haben, klar, ist TikTok, ist Instagram, ist YouTube. Und da dachte ich, ich bin ja immer serviceorientiert, Tom. Mhm. Da just das ja dein täglich Brot ist, dachte ich, wir gucken uns mal so die häufigsten Fallstricke an, über die man da so drüber stolpern kann und die dann letzten Endes vielleicht Ursache eines Mandats bei dir sind. Auch da heute das Anliegen, ein bisschen Problembewusstsein schaffen, damit man darüber nachdenkt, ey, habe ich mal gehört. Also jetzt für die Einsteiger ist völlig klar, ich brauche unter Umständen Impressum und Datenschutzerklärung. Das ist schon mal ganz wichtig. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, in welchen Fällen ja, in welchen Fällen nein. Da gibt's ja nur so eine ganz kleine Gruppe, die braucht das nicht. Die meisten brauchen es schon.
Genau, also grob gesagt quasi immer dann, wenn ich auch nur durch irgendwelche Hintertüren irgendwas möglicherweise verkaufen können wollte. beispielsweise auch Dienstleistungen. Also das heißt, für meinen Twitch-Account, für YouTube, wenn ich es denn machen würde, für Instagram, für alles Weitere, brauche ich ein Impressum. Ich, obwohl ich Twitch nicht monetarisiere, aber natürlich hängt da meine Marke dran, ergo sagt der Gesetzgeber jedenfalls, hey, da ist wahrscheinlich, dass da eine Dienstleistung dahinter steht, die in irgendeiner Form angepriesen werden soll. Entsprechend bräuchtest du ein Impressum. Das gilt logischerweise insbesondere dann, wenn man auf Twitch monetarisiert ist. Unabhängig davon, dass man das Geld natürlich direkt von Twitch bekommt, also von Amazon, die das ja jetzt gekauft haben vor ein paar Jahren. Aber letzten Endes ist das eben eine Monetarisierung und damit ein gewerblicher Zweck. Und immer dann, wenn das der Fall ist, sowohl für Waren als auch für Dienstleistungen, bin ich in der Situation, dass ich ein Impressum bräuchte.
Das finde ich nämlich einen super wichtigen Hinweis, weil ich kenne ganz viele und arbeite mich immer dran ab, die sagen, ja, aber ich mache das ja eigentlich nur so zum Spaß. Das ist ja gar nicht so direkt. Und dann denke ich immer, Leute, auch diese ganzen Studie- und Ref-Accounts, ne, wo dann so als Journal, dann hast du aber doch mal eine Kooperation. Und je nach Plattform, du kannst ja auch bei TikTok zum Beispiel monetarisieren, bei YouTube monetarisieren, da muss man wirklich aufpassen und dann ist das eben nicht mehr privat und man kann es im Prinzip so, also der engste Kreis, wo das überhaupt kein Problem ist, ich das sowieso nur für Freunde und Familie mache.
Genau.
Sobald ich aber irgendeine Kooperation habe oder sei es, ich generiere über meinen Account sogar außerhalb von Instagram Kooperationen oder Partnerschaften, ist das davon nicht mehr erfasst. Also passt da bitte auf. Und es gibt netterweise doch immer wieder Leute, die sich darauf spezialisiert haben, das ein bisschen durchzugucken. Und da gibt's immer so in zeitlichen Abständen, ich habe immer das Gefühl, es kommt so in Ellipsen, gibt's da immer mal wieder ein bisschen Ärger damit. Und was vielleicht noch ein Tipp ist, Tom, es ist ja auch auf Instagram nicht mehr so schwierig wie früher. Also auf YouTube kannst du eine ganze Fülle von Links sowieso reinpacken in deinen Account. Auf Instagram war das früher wirklich scheiße, weil du hast ja immer diese Zwei-Klick-Lösung. Ja, wie schnell muss was erreichbar sein? Jetzt kann man, und ich sehe immer wieder, dass die Leute das gar nicht nutzen, weil ich glaube, du das mit dem Update gar nicht mitgekriegt hast. Du kannst auch bei Instagram jetzt mehr als einen Link platzieren.
Ja, genau. Also bei mir, ich habe es gerade auf dem zweiten Bildschirm offen. Deswegen kann ich sagen, bei mir sind es drei. Die Webseite, das Impressum und mein Twitch-Account. Aber ja, genau. Also man kann mehr Links machen. Im Übrigen natürlich, ne, warum ist das Impressum und die Webseite, obwohl das Impressum auf der Webseite steht? Naja, wegen der Zwei-Klick-Lösung. Das ist aber wirklich absolut zentral. Also, dass man das hat, das geht, auch relativ unproblematisch, zugegebenermaßen. Für Leute, die jetzt keine eigene Webseite machen wollen, Klammer auf, warum auch immer, wenn ich damit Geld verdienen wollen würde, Klammer zu, ist das natürlich manchmal etwas schwieriger, aber ja, so eine Domain ist jetzt echt nicht so teuer. Und wenn es nur wirklich nur fürs Impressum die Webseite ist, sollte man vielleicht einfach drüber nachdenken. Lohnt sich, weil am Ende wird es teurer, wenn es am Ende wird es teurer, wenn es nicht da ist. Das ist einfach so.
Absolut. Und vielleicht auch das. Es haben ja ganz viele Linktree gehabt oder Wonderlink. Das hilft nicht über die Tatsache hinweg, dass irgendwo ja ein Impressum, sondern du hast halt nur die Möglichkeit, das ist im Prinzip jetzt fast überflüssig. Das war eine Lösung für diese, ich darf nur einen Link platzieren Nummer. Von daher das mal so als Tipp und überlegt mal ganz genau, was ihr da eigentlich für Content habt und welche Ziele ihr damit verfolgt, damit ihr da nicht erwischt werdet. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr diesen einen Tod sterben, welchen Link nehme ich. Ich habe Datenschutzhinweise, ich habe Impressum und die Podcast-Seite.
Ja.
Und streng genommen, glaube ich, würde es auch reichen, wenn du aufs Impressum oder die Datenschutzhinweise verlinkst, wenn da sehr zentral auch der andere Klick ist.
Ja.
So. Dann wär das auch fein. Also checkt da mal eure Accounts, weil ab und zu kriegt man so ein Update nämlich gar nicht mit. Ich habe das nämlich auch nur bei jemandem anders gesehen im Profil. Wieso hat die Wutz drei Links? Ich darf nur einen. Und dann habe ich mal geguckt und habe gesagt, ach guck, ich darf auch drei. Weil ich check immer nicht in den Updates, in den Notes, was da drin ist. Vom Impressum mal abgesehen, Weswegen wird deiner Einschätzung nach am häufigsten so abgemahnt derzeit, egal Insta oder TikTok? Ich würde ja denken, wahrscheinlich Musik immer noch im Trend.
Tatsache.
Petro.
Unter anderem, genau. Also
was
das ist jetzt die neueste.
Nummer. Was für eine
Schweinenummer. Es ist wirklich, nein, also es gibt natürlich, also da muss ich eigentlich ein bisschen weiter vorne anfangen. So, also das Problem mit Urheberrechten oder das Problem mit Musik auf solchen Plattformen ist, dass halt mehrere Urheberrechte beziehungsweise Leistungsschutzrechte da zusammenkommen. Wir haben auf der einen Seite die tatsächlichen Urheberinnen und Urheber. Wir haben auf der anderen Seite natürlich die Plattenfirma, die Rechte dran hat, die die konkrete Aufnahme finanziert hat und damit ein eigenes Leistungsschutzrecht hat.
Genau, und einer von beiden versteht nie Spaß, der andere schon.
Genau, das ist genau der Punkt. Und meistens, und dann haben wir ja bei Musik eigentlich in jeder Konstellation immer noch die GEMA mit im Spiel. Meine absoluten Lieblingsfreunde. Und zwar von beiden Richtungen. Also sowohl aus unternehmerischer Sicht, also Verwertersicht letztlich, als auch aus Musikersicht, um das jetzt mal so grob zu halten. Irgendwo in diesem rechte Vieleck gibt's eigentlich immer einen, in Anführungsstrichen bitte verstanden, schwachen Link. Nämlich denjenigen, der sagt, hey, oder diejenige, die sagt, hey, das sind meine Rechte, die würde ich auch gerne auf Social Media durchgesetzt haben. Klammer auf, natürlich grundsätzlich mal völlig zu Recht, Klammer zu. Das ist alles kein Spaß mit dem Urheberrecht. Und ich kann nicht mich auf der einen Seite hinstellen und sagen, ich finde generative KI scheiße, weil sie aus meiner Sicht, wenn sie keine, also sollte sie keine Urheberrechte verletzen, wohinter ich ein fettes Fragezeichen setzen würde, doch zumindest jegliche Form der Kunst einfach delegitimiert und quasi beliebig macht. Kann ich auf der einen Seite das sagen und auf der anderen Seite sagen, ja, komm hier, irgendwie Musik auf Social Media, habt euch mal nicht so. Von daher ist das im Grundsatz alles total fein. Das Problem ist, was wir aktuell haben, auch letztlich das, was so in den Anfängen von Filesharing war, nämlich so ein bisschen die Überlegung, ja, es geht alles da nieder und die gesamte Musikbranche wird aussterben und so diese Szenarien, habe ich so das Gefühl, werden in manchen Konstellationen gefahren, obwohl das natürlich nicht so stimmt, aber anderes Thema, so dass ich aktuell tatsächlich auch so ein bisschen den Trend bemerke, dass die Streitwerte sagen wir mal, ins Unermessliche steigen.
Ich wollte auch gerade sagen, explodieren. Das finde ich auch zum Teil absurd.
Also die erste Abmahnung, die ich auf dem Tisch hatte, das waren 15, also das sind immer Forderungen der Gegenseite, muss man dazu sagen, für alle, die vielleicht nicht anwaltlich zuhören. Da bemaß sich der Unterlassungsstreitwert auf der Basis von 15.000 Euro. Schon das ist nach meinem Dafürhalten deutlich zu hoch. Also normalerweise würde ich sowas zwischen 6.000 Euro und 10.000 Euro ansetzen. Klammer auf, dieser Streitwert ist nicht der Zahlbetrag, sondern daraus berechnen genau. Sich die Anwaltsgebühren, Klammer zu. Und dann natürlich noch Schadenersatz obendrauf. Und jetzt merke ich über die letzten paar Monate, dass sowohl der Unterlassungsstreitwert als auch der Schadenersatz einfach ohne Begründung bei jeder Abmahnung steigen. Das bedeutet, da wird es in den nächsten Jahren ziemlich sicher die eine oder andere Urteilsentscheidung geben müssen, um da mal zu gucken, wohin bewegen wir uns denn am Ende des Tages? Also welchen Betrag?
Drauf.
Ja, total.
Da freue ich mich total drauf, weil jetzt mal ganz ketzerisch, Tom. Also es geht ja meistens darum, dass du auf Instagram, das ist ja die Krux. Du kannst ja über den kleinen Button Musik hinzufügen, kannst du ja frei auswählen. Und was ich so besonders perfide finde, es gab eine Zeit lang so einen gewissen Schutz davor, aus Versehen irgendwas zu nehmen, was du nicht frei nehmen kannst. Das galt zumindest immer, und das ist auch wieder absurd, nicht für die privaten Konten, sondern für die Business-Konten. Was ich ja per se schon mal irgendwie eine Schwachsinnsidee finde. Ich weiß das aber, weil das bei mir früher so war. Ich habe verschiedene Accounts, ich habe einen Creator-Account, ich habe einen Business-Account. Ich konnte zum Beispiel nicht die Broilers als Musik unterlegen. Und das Schöne ist, ich regel das dann so. Bei mir siehst du auch ab und an mal bei einem Beitrag oder bei einem Reel Musik. Mhm. Hörst du Musik?
Ja.
So, ich schreibe dann halt Jochens kleine Plattenfirma an und sag, ey, hier, da und dafür, ich hatte einen Live-Podcast, ich habe hier hinten euer Poster. Wäre es okay, wenn ich für das und das und das, das benenne ich dann, ist es okay, dass ich da eure Musik verwende? So genau. Regel ich das. So, aber ich bin jetzt zum einen Anwältin und zum anderen hatte ich eine Zeit lang diesen Schutz in diesem Business-Konto. Das ist alles weg. Also wenn ich jetzt nicht aufpasse, könnte ich auch aus Versehen einen Titel nehmen, der eben nicht frei verwendbar ist. Deswegen mache ich das so, wenn ich nicht ausdrücklich die Erlaubnis habe von der Plattenfirma. Ich habe eine Musikdatenbank. Ich benutze eigene Musik, denn für jeden, das ist nervig, für jeden Song muss ich mir extra die Lizenzvereinbarung runterladen, auch noch ausfüllen, wofür und so. Da hat jetzt sicher nicht jeder Bock, aber vielleicht können wir da gleich noch ein paar Tipps geben. Klar. Das haben ja die ganz großen YouTuber, die haben ja alle, es sind ja ehrlich gesagt, ich nenne die jetzt nicht, weil ich will noch nicht auch noch Werbung für machen, aber es gibt so ein paar große Plattformen, die sind richtig teuer, die kosten jeden Monat im Abo Asche. Da hatte ich auch keinen Bock drauf. Es gibt aber auch andere Lösungen, die gut funktionieren. Also passt da bitte auch auf. Und das Risiko ist natürlich sehr groß, wenn es ein dauerhafter Beitrag ist.
Ja, genau.
Ein Reel oder ein Beitrag ist natürlich besonders ätzend. Macht das nicht. Also lieber eigene Musik verwenden. Und man hat es jetzt gerade gesehen. Und deswegen, ach, siehst du, jetzt bin ich völlig falsch abgebogen, wie es halt mir so ist, wenn man schnackt. Ich freue mich sehr auf die erste Gerichtsentscheidung zum Thema Schadensersatz.
Ja.
Weil ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und würde behaupten, bevor das auf Social Media viral gegangen ist und danach jeder zu Spotify gerannt ist oder sich die Platte gekauft hat, wusste niemand, dass es den Song Pedro überhaupt gibt.
Ja, genau.
So, und deswegen würde mich sehr interessieren, wie da die Schadensersatzforderung eingepegelt wird, weil ich würde denken, naja, wir haben da vielleicht auch dolle von profitiert, wäre jetzt so.
Ja, dafür. Also das ist natürlich aus einer rein urheberrechtlichen Sicht, sagen wir mal, jetzt nicht besonders relevant für die Frage, wie hoch ist der Schadenersatz. Also wenn ich das kurz, also wenn das den Rahmen jetzt nicht komplett sprengt, wir haben halt drei Möglichkeiten zur Schadensberechnung. Das ist einerseits der entgangene Gewinn, der wird zugegebenermaßen wahrscheinlich eher Richtung negativ gehen, denn wie du richtig sagst, wenn das Ding nicht auf Social Media komplett durch die Decke gegangen wäre, bin ich sehr, sehr sicher, dass daran kaum jemand verdient hätte. So, wir haben den sogenannten Verletzergewinn, das heißt also, die wer auch immer auf Social Media diesen Song nutzt und es nachgewiesen werden kann, dass auf Basis dieser Nutzung ein konkreter Gewinn entsprechend, den man auch beauskunften muss, wenn das gewerblich passiert. Letztlich kann man auch den einfordern, diesen entgangenen Gewinn, diesen Verletzergewinn. Und die dritte Möglichkeit ist der Lizenzschadenersatz. Und dieser Lizenzschadenersatz ist so strukturiert, dass man sich immer fragen muss, wenn man den Song denn ordnungsgemäß lizenziert hätte, was hätte denn ein verständiger Dritter in der konkreten Situation dafür bezahlt? Und da wird natürlich die Situation vor dem, ja, das ist halt der Punkt. Da wird halt die Situation vor dem Viralgehen anders, vielleicht anders zu bewerten sein als die Situation nach dem Viralgehen. Wir müssen aktuell, jedenfalls ist mir noch kein veröffentlichtes Urteil bekannt. Kann natürlich sein, dass ich irgendwas nicht mitbekommen habe, aber wir müssen aktuell halt schätzen.
Ja.
Punkt. So, also deswegen freue ich mich im Übrigen auch super auf die ersten Urteile, weil wir dann mal einen Anhaltspunkt haben, weil wir dann mal sagen können, okay, dahin tendiert die Rechtsprechung. Ich muss aber natürlich auch sagen, ich sehe es relativ kritisch, da sage ich mal insbesondere bei kleinen Klickzahlen. Ja? Also ich mache das so, wenn ich auf Aktivseite bin, versuche ich das anhand der Klicks irgendwie zu orientieren. Also ich sag, wenn ich eine Klickzahl von 1000 habe bei einer Musiknutzung, die unlizenziert ist, dann bin ich bei vielleicht ein paar Euro. Also mal ganz ehrlich, niemand würde, wenn ich mir sagen würde, also selbst wenn ich bis 10.000, also ich sag mal, ich habe 1000 Klicks und ich nehme an, ich lizenziere bis 10.000 Klicks, dann bin ich bei dir, dann sind das höchstens 50 Euro. So, Punkt. nach meinem Dafürhalten. Das kann aber jemand ganz anders sehen. Und je nachdem, wie bekannt der Song ist, je nachdem, wie bekannt der Song ist, können das halt auch mehrere tausend Euro sein. Keine Frage. Das wissen wir halt aktuell noch nicht. Das halte ich, insbesondere bei kleinen Klickzahlen, für relativ Unfug. Aber natürlicherweise, wie das immer so ist, zwei Juristen, zwei Juristinnen, drei Meinungen, gibt es hinreichend Gegenbeispiele. Und da wird sich halt erst durch die Rechtsprechung stellen müssen, so wie das bei File-Sharing eben auch war, dass bestimmte Rechtsverletzungen eben konkret bestimmte Probleme und natürlich auch bestimmte Zahlungen verursachen.
Ich bin ja überhaupt kein Urheberrechtler und ich fand das schon ein bisschen, da fällt mir gerade ein, hat Olaf Scholz nicht auch ein Video gemacht mit Pedro? Ich bin mir ziemlich sicher.
Ahnung, ja. Ehrlich gesagt.
Und das ist mir noch in Feed gespült worden, weil ganz viele Leute, die ich kenne, das kommentiert hatten. Und das war nicht so besonders gelungen. Also da ist er einfach mit seinem Social Media Manager auf das Handy guckend im Kreis gerannt. Gut. Also ich bin sehr gespannt. Ich finde einfach nur, also ich kann für eine unbegrenzte Anzahl von Downloads Songs völlig easy lizenzieren und die kosten 50 bis 60 Euro. So, das ist dann jetzt noch nicht viral, aber vielleicht mache ich es dann ja viral und dann wird es ja im Nachhinein auch nicht teurer. Aber wie gesagt, das ist bei mir urheberrechtlich eher eine Parallelwertung aus der Laiensphäre. Ich finde es nur ein bisschen so eine fiese Nummer, weil es werden häufig die kleinen ja. Accounts abgemahnt und ganz ehrlich, 1000 Klicks, das ist lächerlich, das ist gar nichts. Das ist auch
absolut.
Auf Social Media null. Also wenn wir selbst 10.000 ist nichts.
Total.
50.000 auch noch nicht. Also ich sag, bei einer 250.000 Klicks können wir mal langsam sagen, oh, guck mal, der ist ja so halbwegs erfolgreich, weil es gibt da einfach ganz andere Zahlen. Jedes scheiß Tanzvideo hat 4,5 Millionen Klicks.
Das ist halt der Punkt. Also es ist wirklich ein bisschen Glücksspiel, keine Frage. Und ich bin an dem Punkt, oder ich war von vornherein an dem Punkt, zu sagen, okay, fuck it, ich lasse es einfach komplett. Es gibt keine Musik bei mir in Reels, in Beiträgen, in nichts. Einfach nur, selbst wenn ich entscheide mich oft aktiv dagegen, irgendwelche Reels, die ich gerne als Story posten würde, tatsächlich zu posten, weil ich die Musik da nicht rauskriege. Also manchmal irgendwie spinnt mein Handy oder mein Instagram und dann lässt sich die Musik nicht muten. Okay, dann wäre ja schon wieder die Frage, darf ich das überhaupt? Weil die Person, die es hochgeladen hat, ja entsprechend mit Musik hochgeladen hat. Ergo vielleicht dadurch wieder urheberrechtliche Probleme entstehen, ne?
Ja, da würde ich es auch lassen. Da kriegst du das ja Brainfuck.
Genau, also du merkst, die Probleme, die damit entstehen, sind vielfältig und selbst ich würde jetzt gar nicht, also was heißt selbst ich, es gibt viel, viel klügere Menschen und vor allem viel, viel klügere Urheberrechtlerinnen und Urheberrechtler als mich, aber ich komme nicht auf alle Rechtsprobleme, die sich damit in irgendeiner Form auftun und das Thema ist halt gerade beim Urheberrecht und insbesondere auch durch die Thematik File-Sharing sind natürlich auch die Gerichte sehr sensibilisiert für das Thema. Gerade Musiknutzung, illegale Musiknutzung und wir können uns halt nicht, und das finde ich insofern auch sehr, sehr gut, wir können uns halt nicht damit rausreden, ja, wusste ich nicht besser. Das ist wie immer im Recht, weil nur weil ich es nicht weiß, heißt es nicht, dass es rechtlich in Ordnung ist.
Also mein Tipp wäre auch, gerade in Beiträgen und Reels, macht das nicht, wenn ihr nicht sicher seid, dass das frei verfügbar ist. Es gibt große Datenbanken, da gibt's Musik. Ja. Guckt euch da aber auch mal genau das Kleingedruckte an. Und ansonsten, ich mache jetzt auch dafür keine Werbung, aber es gibt durchaus Datenbanken, da zahlt man ein einziges Mal und hat dann nicht so viel Auswahl wie bei den Mainstream-Plattformen. Aber da kann ich dann für jedes Ding, kann ich mir selber was runterladen mit Lizenz. Und es wäre vielleicht auch eine ganz schicke Idee, vielleicht auch für dich, Tom. Man sucht sich ein oder zwei fancy Songs raus und nimmt die mit rein ins Branding.
Klar, ja, ja.
So. Und das ist ja vielleicht auch eine Idee.
Ja, da muss ich dann wieder anfangen, selbst Musik zu machen, weil dann hole ich mir noch nicht mal irgendwas, sondern dann mache ich das einfach selbst.
Ja, das kann ich nicht.
Sorry, dann kann ich ja vielleicht oder irgendjemand anders. Du hast doch Kontakte.
Pass auf, ihr habt das jetzt da draußen alle gerade gehört. Tom hat gerade gesagt, er schreibt und singt und spielt mir Jingles ein. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, also.
Sehr gerne.
Merkt euch das, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp. Und noch der Hinweis, das gilt übrigens auch für scheinbar frei verfügbare Grafiken. Habe ich auch wahrgenommen, gab es auch gerade eine kleine mittlere Abmahnwelle. Das sind zwar Grafiken und Bilder, die du an sich verwenden darfst. Da steht aber im Kleingedruckten drin, dass du genau die Bildquelle angeben musst auf eine bestimmte Art und Weise. Und viele lesen dann nicht bis zum Ende und sehen dann, ach so, ja, hier Bilddatenbank darf ich nehmen, schreiben dann aber die Quelle nicht dazu. Und das ist insofern besonders prekär, als du mit der Bilderrückwärtssuche ganz gezielt, wo die verwendet wurden. Also passt da ein bisschen auf, Leute. Das ist ein Ärgernis, das man ganz leicht vermeiden kann.
Definitiv.
So, das ist mir jetzt noch eingefallen. Was wird sonst noch ganz gern abgemahnt aktuell? Außerhalb von Social Media AGB. Klassiker, Evergreen. Auch da über die Textsuche. Da kommt es immer drauf an, sind die wirklich konkret erstellt worden? Ja. Da gibt es so ein bisschen Abgrenzungsprobleme. Aber auch da bisschen aufpassen. Nicht einfach sehr, sehr speziell ausgearbeitete AGB irgendwo kopieren und einfach klauen.
Sowieso keine gute Idee. Texte einfach übernehmen und klauen, sowieso keine gute Idee, weil häufig irgendwo noch ein Link versteckt ist oder irgendwo noch irgendwas anderes Spezifisches versteckt ist. Wenn man nicht exakt nochmal drüber guckt, und sind wir ehrlich, die meisten, die es einfach kopieren und nehmen, tun es nicht. Dann
Entschuldige, du liest sie nicht, wenn du Verträge abschließt. Also warum liest du sie, wenn du sie klaust? Also
ja, genau. Das ist halt der Punkt.
Mach das nicht. Im Zweifel passen die dann auch vielleicht gar nicht. Also das ist, ich sehe das immer wieder. Du erkennst es häufig am Wortlaut. Übrigens auch in der Podcast-Szene ganz gern, wenn da die Mindestanforderungen an Impressum und Datenschutz, du erkennst die genau wieder. So, also meine erkennt man auch wieder. Die Grüße an Herr Koch hat recht.
Ja.
Die sind in der Tat von Henning. Aber das hat auch seine Richtigkeit. Also da erkennst du sehr schnell, und sei es sowas Absurdes wie ein rechtlich falscher Rechtsbegriff oder ein Schreibfehler. Und mir hat mal jemand erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die ganz bewusst solche kleinen Sachen einbauen, um dann exakt aufzuspüren. So, also das geht ja ein bisschen in die Richtung. So, hast du noch irgendwas auf dem Tisch gerade, heißer Trend in Sachen Abmahnungen?
Sagen wir mal, kein heißer Trend, aber das, was natürlich tatsächlich weiterhin immer noch geht, sind Falsharing-Abmahnungen. Warum auch immer, frag mich bitte nicht.
Immer noch?
Ja, Tatsache, gerade bei Filmen, tatsächlich immer noch ein Thema, was irgendwie nicht totzukriegen ist. Also trotz Netflix und trotz allem möglichen anderen Kram.
Wo shared man denn diese Files? Ich wüsste gar nicht mehr, wo.
Also, da ich es nicht ausprobiert habe, keine Ahnung.
Läuft, das ist
so
ja ein
BitTorrents
Ding.
BitTorrents und so gibt es immer noch. Das ist tatsächlich weiterhin ein Thema, was, also sagen wir mal, jetzt keinen Großteil meiner Arbeit ausmacht, aber doch immer mal wieder kommt.
Ist ja verrückt.
Ja, und ansonsten halt Bildrechtsverletzungen, Persönlichkeitsrechtsverletzungen, aber natürlich auch Accountsperrungen auf Social Media. Auch das mache ich gerne und häufiger.
Welche Plattform hast du da am häufigsten, wo das vorkommt? In den Mandaten?
Bislang würde ich sagen Facebook tatsächlich. Warum auch immer noch Facebook, aber vielleicht weil die mehr dahinter sind oder so, oder weil viele Verknüpfungen dann zu Instagram passieren und darüber, also letztlich Meta-Accounts, die dann gesperrt werden. TikTok kommt jetzt langsam. Also da gibt's aktuell mehr. Da profitiere ich auch immer wieder von einem dritten Würzburger, der ja viel Vorarbeit leistet. An dieser
Liebe
Stelle
Grüße.
Viele Grüße. Und das sind so die Klassiker, mit denen ich mich eigentlich regelmäßig beschäftige.
LinkedIn ist auch im Kommen bei den Accountsperrungen.
Okay. Da hatte ich noch keinen auf dem Tisch, aber bin auch mal gespannt, wie das dann ist mit Microsoft entzieht Lizenzen und so. Das oder sagen wir mal generell Tech-Unternehmen sperrt Konten. Das ist, da werden wir auch noch viel Spaß haben, wobei das eher die IT-Rechtler oft sind, die da das Thema aufmachen dürfen.
Aber dazu aber noch mal fragen, weil du gerade sagst Facebook. Wie ist das denn? Also ich bin jetzt erst wieder bei Facebook, also weil, ja, da sind wohl noch...
meinen Account 2011 gelöscht und nicht mehr aktiviert.
Ja, meiner lag Urzeiten lang da irgendwie blöd rum. Es sind wohl doch, also viele Anwälte sind noch auf Facebook und deswegen bin ich jetzt ab und zu. Ich mache da aber nicht viel. Aber wie ist es denn jetzt? Weil es ist ja alles Meta. Wenn ich jetzt auf Facebook eine Sperre kriege, das interessiert mich tatsächlich und vielleicht viele andere auch, weil ich kenne viele, die sind auf Instagram sehr viel aktiver als auf Facebook. Ist dann dein Insta-Account auch betroffen oder wird das da schon nochmal getrennt?
Also ich hab's durchaus schon gehabt, dass Facebook-Accounts aufgrund von vermeintlichen Verstößen auf Instagram gesperrt worden sind. Sodass dann beide Accounts nicht mehr zugänglich waren. Letztlich der eine in der Regel, weil er gehackt worden ist, also der Instagram-Account. Und wenn der dann verknüpft ist mit einem Facebook-Account, dann sperren die den Facebook-Account quasi mit.
Okay.
Das passiert also schon, das war tatsächlich so die erste Abmahnung, die ich in die Richtung hier in meinem eigenen kleinen Universum bekommen habe, wo dann wirklich offensichtlich ein Hack stattfand auf den Instagram-Account und dann der Facebook-Account plötzlich weg war. Also nicht, weil er gehackt worden ist oder nicht, weil die den irgendwie mitgenommen hätten, sondern einfach, weil die Mandantschaft dann keinen Zugriff mehr darauf hatte.
Ich habe gerade einen kleinen Blick auf die Uhr geworfen.
Es war
so mit Ansage, aber wir sind noch lang nicht durch. Also Leute da draußen, wenn das jetzt schon zu lang ist, also ich weiß, viele hören immer auf dem Weg zur Arbeit oder zum Gericht. Wenn ihr jetzt schon zum vierten Mal um den Block fahrt, statt zu parken, drückt einfach auf Pause-Taste und hört den Rest morgen und übermorgen. Weil ich habe noch so ein paar Fragen auf meinem Zettel. Also dann wäre jetzt die richtige Zeit, doch langsam Parkplatz zu suchen und einfach auf die Pause-Taste zu drücken. Was wir noch gar nicht hatten, Tom, ich wollte ja gern noch, aber ich fand das jetzt total spannend und ich glaube, da nehmen sich viele auch was mit. Ich wollte ja gern noch so ein bisschen über deine beruflichen Zwischenschritte sprechen. Weil ich habe es vorhin schon gesagt, du machst vieles anders als andere Kollegen. Eine Sache hast du aber vergleichbar gemacht wie einige, die ich kenne, die sich selbstständig gemacht haben, nämlich ohne Personal.
Ja.
Und du hast dich auch nicht mit jemandem zusammengetan am Anfang. Erzähl mal so ein bisschen, wie waren deine Erfahrungen? Was spricht aus deiner Sicht dafür, was dagegen? Weil ich glaube, für dich war es richtig, aber du gehst ja jetzt doch noch einen Schritt weiter demnächst. Also warst du. Das ist immer so scheiße. Also, wir sind jetzt kurz vor meinem Urlaub und ich werde es nicht mehr schaffen, diese Episode, ich habe auch gesagt, Sommerpause, zu veröffentlichen. Deswegen kommt die raus, wenn ich wieder da bin und Tom sich schon verändert hat.
Ja, das ist ganz schön, weil ich gerade, als wir im Vorgespräch waren, wir im Vorgespräch waren, die Info bekommen habe, dass der Vertrag da angekommen ist, wo er hin soll. Dazu aber gleich. Erstmal Frage, warum, oder ich teile jetzt mal auf, warum ohne Angestellte oder ohne MitarbeiterInnen und zweiter Punkt, warum nicht mit anderen gemeinsam? Der erste Punkt ist ganz klar, ich bin der festen Überzeugung, dass man Arbeitskraft richtig bezahlen muss. Und richtig meint an der Stelle nicht, ich habe am meisten davon und ihr alle anderen könnt gucken, wo ihr bleibt, sondern richtig heißt so, dass sie von einer 40-Stunden-Woche leben können und zwar gut leben können und sich eben nicht überlegen müssen, ich komme jetzt mal auf unser gemeinsames Hobby zurück, mache ich das fünfte Konzert, damit ist man ja schon über Durchschnitt in Deutschland, ich verstehe nicht, wo der Durchschnitt herkommt, aber andere Frage, sondern einfach das auch tun kann. Was leisten kann und nicht am Ende des Monats dasteht, jeden Monat und sagt, scheiße, jetzt muss ich eine Woche Nudeln mit Pesto fressen. Nicht, dass Nudeln mit Pesto schlechtes Essen wären, aber halt nicht jeden Tag für eine Woche. Das war also Punkt 1. Dadurch, dass ich von vornherein gesagt habe, ich möchte das auf meine Art machen und ich möchte nicht irgendwie Kompromisse eingehen, war mir klar, mein erstes Jahr sieht nicht so aus, dass ich einen Umsatz von 200.000 Euro hätte. Ergo kann ich niemanden so bezahlen, wie ich das möchte. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, lieber bezahlst du irgendwen, als keine Unterstützung zu haben. Für mich war dann der Punkt zu sagen, weil ich reiß dann ja auch jemanden raus. Und das ist der zweite Punkt, es gibt ja Leute, die machen das auf Selbstständige Art und Weise. Ein Gruß an dieser Stelle an Kada, die bei dir ja auch schon im Podcast war. Ja,
liebe Grüße, Kada.
Die ich nicht beauftragt habe, weil die vom System ein bisschen anders arbeitet, als ich das mache oder als ich das brauche, so ist es richtiger, aber auch eine Kollegin von Kada aus Hamburg, die ich quasi mehr oder weniger minutenweise beauftragen kann. Also wirklich sagen kann, okay, hey, pass auf, ich brauche jetzt diesen Monat das. Irgendwie die Abrechnung hier, ein KFA dort. Kannst du mal bitte über den KFB oder über den KFA der Gegenseite drüber gucken, solche Themen. Kannst du vielleicht mal einen Schriftsatz von 20 Seiten gegenlesen. Immer dann, wenn ich es gerade brauche und die dann aber einen entsprechend natürlich von ihr festgesetzten Lohn von mir bekommt pro Zeiteinheit, die sie aufwendet. Und das fand ich dann den besten Weg für mich, einfach weil ich da sagen kann, okay, die Person kann selber bestimmen, A, wie viel kann sie bei mir tun, B, darf sie natürlich auch jederzeit sagen, hey, ist mir zu viel, kann ich gerade nicht, und C, ist das ein vernünftiger wirtschaftlicher Gegenwert für das, was ich brauche, aber natürlich auch für die Arbeit, die sie leistet. Das war mir total wichtig und die Frage, warum nicht mit anderen, also das würde ich jetzt mal so sagen, das ist Frage 1. Und Fragenteil Nummer 2.
Korrekt.
Sehr schön. Fragenteil Nummer 2 war tatsächlich, also ich hatte es überlegt, mehrfach. Ich habe mir mehrere Sachen angeguckt, wo ich mit Kolleginnen und Kollegen in eine, also entweder zur Untermieter einfach oder halt in Bürogemeinschaft richtig, hätte das Ganze machen können. Und habe aber gedacht, ja, das ist günstiger, aber das ist nicht mein Weg. Ich möchte das für mich machen. Ich mache dieses Branding, ich mache diese Kanzlei, ich mache all das, was ich tue, weil ich das möchte und ich möchte nicht einen Kompromiss eingehen zu dem Zeitpunkt, einfach nur aus dem Grund, weil ich damit jemand anderem auf die Füße treten könnte oder weil ich da jemand anderen irgendwie davon überzeugen müsste, dass das richtig ist oder dass das ein Weg ist, der funktioniert. Und für mich war, und das ist so das Learning aus quasi 20 Monaten Nerdanwalt, war das so zentral. Also beide Entscheidungen waren so zentral dafür, dass ich mich und meinen Weg gefunden habe und dass ich irgendwie sagen konnte, okay, fuck it, ich ziehe das jetzt bis zur letzten Konsequenz durch. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ich beweise es jemand anderem außer mir. Ich bin verdammt froh, das sieht man wahrscheinlich nicht. Ich habe hier ein ganz wichtiges, also ne, wir beide kennen ja das Gefühl, man müsse sich für bestimmte Dinge tätowieren. Ich habe auch da die Folge mit dem Kollegen Rieck sehr, sehr gerne gehört. Ich sehe das ähnlich und ich habe hier ein ganz wichtiges für mich persönlich. Und ich bin super froh, dass meine Mom das noch erlebt hat, dass ich meine Kanzlei aufgeschlossen habe, dass ich meinen Weg gehe, dass ich mein Ding irgendwie durchziehe. Und es war aber auch einfach zwingend so. Ich konnte nicht anders. Ich
weiß, welches Tattoo.
Und das ist so der Punkt. Also es fühlte sich für mich einfach richtig an. Es war für mich der einzige gangbare Weg. Und jetzt kann ich aus einer Perspektive 20 Monate später sagen, ich weiß, wer ich bin. Und jetzt kann ich wieder mich den nächsten Schritt gehen, sagen, okay, ich schaffe das nicht mehr alleine. Ich kann jetzt zu anderen, mit anderen gemeinschaftlich an einer Vision arbeiten. Und zwar ohne meine Vision dabei aufgeben zu müssen. Und das ist geil.
Ich glaube, der Punkt ist, dass du ja erstmal das werden musstest, was du bist. Also du hattest es im Kopf, aber du hast es ja noch nicht gelebt. So, jetzt hast du das. So, das ist jetzt gesetzt. Es ist gesetzt und es hat sich gesetzt.
Ja.
So, und ich glaube, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung dafür, dass du dann vielleicht auch in eine andere Richtung weitermachen kannst.
Absolut.
Weil du musst ja erstmal bei dir sein, damit du überhaupt bei dir bleiben kannst. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
Total. Das ist eben wirklich genau der Punkt. Ich musste erstmal für mich herausfinden, okay, bin ich das wirklich? Also kann ich das überhaupt in dieser Konsequenz? Kann ich das durchziehen? Kann ich das auch durchhalten, wenn es vielleicht mal nicht so läuft? Und hab gemerkt, ja, fuck, genau das ist es. So, das bin ich in allen meinen Varianten und in all meinen guten und schlechten Tagen, so nach dem Motto. Und ich möchte das durchziehen bis zum Schluss, bis ich es nicht mehr möchte. Also bis ich irgendwann sage, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Jura. und möchte was völlig anderes machen, vielleicht. Oder bis ich...
Wieder eine Band.
Ja, genau. Ja, absolut.
Hattest du ja, vielleicht kommt's mal wieder.
Ja, ja, genau. Und,
aber dann, und, Tom, ich stehe dann auch ja, ewig auf der Gästeliste.
Aber selbstverständlich.
Dankeschön.
Nein, und das ist einfach der Punkt. Das muss man aber erstmal erfahren. Und der Punkt vielleicht für alle Studis und für alle Refis, die den Podcast hören, niemand muss den gleichen Weg gehen. Der Punkt ist, geht euren Weg. Und das hattest du, das ist mir so zentral im Kopf geblieben auf dem Young Lawyers Camp, als du das gesagt hast. Es muss für euch passen, ihr seid das, ihr seid der entscheidende Faktor. So, also nicht in der Wort, nicht, ich zitiere jetzt sehr frei, aber dieses, ihr seid der Selling Point. Und ihr müsst von euch selber überzeugt sein, sonst könnt ihr andere nicht überzeugen. Und es war auch so ein krasser Moment irgendwie, also gar nicht, dass du mich rausgepickt hast, sondern dass danach Leute kamen, die ich niemals so eingeschätzt hätte, dass sie das gut finden, was ich tue. Einfach, weil sie, da muss ich selber sagen, ich bin natürlich auch nicht frei von Vorurteilen, ne? Also ich fand das immer schwierig, so, ne, ja, okay, dann laufen halt Leute in Anzug rum, okay. Aber dass man dann mit denen ins Gespräch kam und die sagten, richtig cooler Weg, richtig toll, dass du das so machst. Und in dem Moment ist bei mir auch angefangen, dieses, oh krass, ich werde als ich, als Person wahrgenommen und nicht irgendwie nur als so, der läuft halt durch. Und das ist cool.
Ich weiß genau, was du meinst. Und das ist tatsächlich was ich immer predige. Weil es ist völlig egal, ob das jetzt metalmäßig ist oder motorradmäßig oder was auch ja, immer oder Harvey Specter-mäßig, ist ja völlig egal. Das Wichtige ist nur, das muss die Quintessenz deiner Persönlichkeit sein. Und egal, genau, wie das dann ist, bunt, beige, schwarz, es ist völlig wurscht.
Ja.
Und ich finde, du machst es halt einfach mit einer Stringenz und Konsequenz, die mir halt sofort aufgefallen ist, weil ich finde, das ist gerade in deinem Alter selten. Das dauert und glaube nicht, das sage ich auch immer ganz offen dazu, ich bin ja auch nicht immer so konsequent mit allem gewesen, wie ich es jetzt bin. Mhm. Aber ich bin halt auch alt und kann es mir erlauben.
Na, so alt bist du nicht.
Naja, also sagen wir so, ich habe ein paar Jährchen voraus und ich freue mich sehr, dass das bei dir so von Erfolg gekrönt ist und man sieht auch, du fühlst dich damit einfach total wohl. Und ich glaube, ehrlich gesagt, würdest du, und jetzt können wir eigentlich, jetzt haben wir so das Wicht. Nein, stimmt gar nicht, jetzt hätte ich beinahe Henning vergessen. Es geht ja noch einen Schritt weiter, das hast du jetzt noch gar nicht gedroppt.
Ja, nicht Henning, das ist ärgerlich, dass die beide Koch heißen und beide aus Hessen kommen. Das ist wirklich, der nächste Schritt, der ja jetzt schon vollzogen ist, wenn ihr diese Folge hört, der bahnte sich jetzt quasi im März an, als nämlich der schon geschautoutete andere Kollege Koch, nämlich der Metal-Anwalt, kam und sagte, hier so, pass auf, hast du nicht Bock? Irgendwie bei uns so.
Ach,
ja, der. Ja, ja.
Gott, Leute, also, ey, könnt ihr alle heißen Koch? Ich dachte jetzt, du meinst den einen Koch und nicht den anderen Koch.
Nee. Also der Metal-Anwalt. Der daran sowieso beteiligt ist und der das alles irgendwie, ja, es ist wirklich, es ist komplett absurd.
Ich fand's eben schon fantastisch, aber jetzt ist es ja nochmal anders fantastisch.
Genau. Und das war so krass, weil das war so ein Punkt, also ich meine, ne, ihr merkt schon, ich habe keinen Bock auf irgendwie, alles ist toll und alles ist fein. Und ich hatte im März so eine Phase, da war ich irgendwie down. So, keine Ahnung, mal eine Woche kein neues Mandat reingekommen. Viele Selbstständige werden das kennen. Oh, kacke, jetzt kommt nie wieder was. Also, ich übertreibe, aber so, ich fühle mich richtig scheiße.
Das ist ja das Gefühl in dem Moment.
Genau. So, und dann bekam ich einen Anruf. Wir telefonieren relativ regelmäßig miteinander und machen auch super viel miteinander, was auch daran liegt, dass wir die gleiche Musik hören und anderes Thema. Kommen wir gleich noch zu. Er dankt mir also nichts. Quasi der erste Satz, den Christian zu mir sagt, ist: Ey Tom, hast du Bock, wie bei uns mitzumachen? Und in dem Moment, ich kann das gar nicht anders sagen, in dem Moment fielen mir 1000 Steine vom Herzen und ich ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Natürlich, ich meine, wir scherzen da seit 2 Jahren drüber, so ey, komm, irgendwann zusammenarbeiten, irgendwann Zusammenfälle machen, irgendwann zusammen irgendwie wir gegen die Welt, immer donnerstags die Weltherrschaft an uns reißen, ne? Das sind so unsere Sprüche. Und dass das aber so schnell geht und dass das so auch, dass da so von seiner Seite überhaupt kein Gedanke darüber verschwendet wurde, sondern er einfach gesagt hat, also er kam gerade irgendwie aus einem Meeting und dachte, komm, den rufe ich jetzt an, das wird schon taugen. Und dass das halt dann funktioniert hat, dass wir jetzt 4 Monate später tatsächlich Fälle miteinander machen und tatsächlich irgendwie Dinge gemeinsam machen. Und ich merke das jetzt schon, wie mich das komplett emotionalisiert, weil ich das einfach so richtig geil finde und mich einfach total freue. Und das ist der Punkt, ich gebe das nicht auf.
Ja, die Gefahr, dass der Metal-Anwalt sagt, der Nerd-Anwalt soll nicht mehr Nerd-Anwalt sein, ich würde mal jetzt tippen, nicht so groß.
Genau, und das ist halt der Punkt. Ja, Christian versteht, wo ich herkomme. Christian kennt meinen Weg. Der hat mich von 2022 bis jetzt jeden meiner Schritte mitgemacht. Von der Planung bis zur Markenanmeldung, war bei meiner Einweihung, hat alles irgendwie mitbekommen. Und dass die Kanzlei auch gesagt hat, hey, wir möchten uns einen zweiten Spinner dazu holen. Und wir möchten das, weil du die Person bist, die du bist. Und das ist einfach genial. Und ich freue mich riesig, dass das so geklappt hat. Und dass ich jetzt halt ich kann jetzt nicht antizipieren, ne, so in, was ich in 1,5 Monaten dazu sage, aber dass ich jetzt stand, dann 4. Juli oder was das ist, wann die Folge rauskommt, einfach mit einem Buddy von mir zusammenarbeiten kann.
Das ist doch cool.
Das ist ein Traum.
Und du freust dich gerade so ansteckend, dass ich mich wie Hole mitfreue. Also ganz, ganz, ganz aufrichtig. Und das ist ja einfach eine fantastische Konstellation, finde ich.
Ja, also absolut.
Richtig geil.
Ich bin mir echt noch nicht sicher, was die restlichen Kollegis glauben, wen sie sich da angelacht haben oder ob denen bewusst ist, was wir für Chaos verbreiten werden.
Ja, aber ich bin bereit. Positives.
Ja, na klar, Chaos. Ja.
Und wenn ich aus meinem Urlaub wieder da bin, müssen wir auch gleich schnacken, weil dann will ich die ersten Lageberichte.
Unbedingt.
Ich finde, Tom, wir haben uns jetzt so ein bisschen verdient, wobei es ein Vergnügen war bisher. Deswegen, ich gucke auf die Uhr und denke so, ja, aber ich habe es vorher gewusst. Also ich habe es gewusst, wenn wir zwei, ja, ne? Und wir
hilft ja nichts.
Wir haben noch nicht mal wirklich angefangen einzusteigen. So, das heißt, tell me, die nächsten Konzerte bei dir sind?
Die nächsten Konzerte bei mir sind, lass mich meinen Terminplan konsultieren. So. Also auf jeden Fall nächsten Samstag, da bist du ja leider schon weg, also diesen Samstag am 24. Set Your Sails in Berlin im Casopeira. Das wird ein absoluter Abriss, weil es der Tourabschluss ist. Dann ist ein bisschen Pause, faszinierenderweise. Aber im Juni knall ich richtig rein. Da ist Black Country Communion in Köln. Wir fahren weiter nach Berlin, haben einen Tag frei. Dann ist Samstag Avenged Sevenfold, einziges Deutschlandkonzert. Sonntag frei und Montag Slipknot auf der Waldbühne. Dazu ein kurzer Hinweis oder dazu eine kurze Story. Wenn wir jetzt sind wir ja eh schon drüber, dann ist ja auch egal, ne? Dann kann ich die paar Minuten ja auch noch ausführen. Das Konzert am Donnerstag und das Konzert am Montag standen fest. Und dann kündigten Avenged Sevenfold an, hier einziges Deutschlandkonzert und 21.06. Ja, meine Frau saß zu dem Zeitpunkt bei mir in der Kanzlei, Mittagspause oder nach Feierabend, sagte, oh ja, voll scheiße, gucken wir doch einfach mal. Berlin, schlecht. Ich gucke auf den Terminkalender. Biene, also meine Frau, wir sind sowieso in Berlin. 5 Minuten später waren die Karten gekauft.
Geil.
Das passt auch ganz gut, weil das exakt ein Jahr nach dem letzten Avenged Sevenfold-Konzert ist. Wir waren am 21.06.24 in der Dortmunder Westfalenhalle. Und das ist einfach, so setzt sich das dann fort. Es ist natürlich, Summer Breeze wird der absolute Oberabriss. Und das Konzert, worauf ich mich tatsächlich, es gibt zwei Konzerte dazu, auf die ich mich dieses Jahr noch ganz besonders freue. Das eine ist der quasi Jahresabschluss der Do Nots beim Grand Münster Slam am 22.11. Das wird grandios. Und das andere, und da habe ich wirklich so dermaßen Bock drauf, ist im Dezember Gojira in Straßburg. Und ich habe nur ein klein bisschen Angst, aber so richtig Bock.
Ja, die habe ich schon ein paar Mal gesehen. Werde ich nicht warm mit?
Ja, okay. Das ist auch
nicht meins. Und witzigerweise mit Avenged Sevenfold auch nicht.
Okay.
Gar nicht. Ich habe aber jahrelang nicht mehr reingehört. Aber als ich das erste Mal auf ein bisschen größere Tour ging, zwei Minütchen beisteuern.
Klar.
Ich weiß nicht. Also an die komme ich irgendwie nicht ran. Aber ich liebe seit Urzeiten Disturbed.
Oh ja, die sind auch noch auf der Liste. 3.10. in Stuttgart.
Fassbar, schon wirklich paar Mal gesehen. So, und ich habe, wie es immer so ist, du scrollst irgendwo lang, auch schon, hey, wann war das? 17, 2016, 2015, irgendwie sowas. Ne, 2017 wahrscheinlich. Scroll so durch und sehe Disturbed, Hamburg. Ich so, oh mein Gott, sofort gekauft. Mm-hmm.
Ja.
Kam ein paar Tage später die Tickets. Die waren ganz bunt. Die Tickets waren ganz bunt und da stand eine falsche Band drauf. Da stand drauf Avenged Sevenfold. Ich schon Hörer in der Hand gehabt.
Ja.
Und dann stand klein drunter Support.
Ein
Disturbed. Und da dachte ich, Alter, da stand drin Disturbed.
Scheiße.
Hamburg.
Ja.
Und wahrscheinlich hätte ich das klein gedruckt, aber ich war so aufgeregt und hatte Angst. Aber
klar,
es war wirklich als Disturbed angekündigt.
Ja. Ja.
Dann dachte ich, na gut, ist egal. Und das wirklich Witzige ist, das scheint nicht nur mir so gegangen zu sein, weil...
Nein!
Ja, es war bei Disturbed bumsvoll. Du hast so Menschen in meinem Alter und älter, Wackenshirt, 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 Wackenshirt. Und so hinten dran hast du so ein bisschen Jüngere, vielleicht so um die 20 oder...
Ja, ja.
So, da war Disturbed Abriss. Ich habe es so gefeiert.
Ja.
Das war so geil und echt erste Reihe.
Ha. Geil.
Also fantastisch. Dann kam Avenged Sevenfold. Ich kannte die gar nicht. Ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Und dann fingen die so an. Und dann hatte ich so das Gefühl, für mich ist es eine Mischung aus Red Hot Chili Peppers, ein bisschen Metallica, irgendwie alles zusammengewurschtelt. Und das sind dann die.
Mhm.
Und ich weiß nicht warum, es kam dann noch die Security und reicht mir Plektrum von Avenged Sevenfold. Ich so, ja scheiße.
Kannst du jetzt auch nicht ablehnen irgendwie, ne?
Nee, was willst du machen? Ich hätte mir eins von Disturbed gehabt. Und hinter mir war so ein, also wirklich, der war richtig niedlich. Wie alt war er? 20, 21, ich weiß es nicht. Und dann kam halt die Band auf die und er kreischte, ganz aufgeregt. Und ich habe mir halt ein, zwei Songs angehört. Und er ist auch fast in Ohnmacht gefallen, wie ich mit dem Plektrum da stehe. Und ich habe halt gemerkt, naja, das ist nicht meins. Ey, was ich wollte, hatte ich. Um mich rum, alle Wacken-Shirts waren plötzlich weg. Und dann dachte ich, ach guck. Dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, liebe Lein, willst du einen Platz in der ersten Reihe und ein Plektrum? Und dann habe ich das
Du warst die Königin des Tages. Garantiert.
Mutti geht nach Hause. Aber war ganz, ganz, ganz happy. So, also von daher, ich wünsche dir dabei viel Vergnügen. Mir ist was passiert, bis ich weiß gar nicht, wann mir das zuletzt passiert ist. Ich habe aktuell keine Konzerttickets an meiner Pinnwand. Ich habe ein paar gehabt, da habe ich keine Tickets mehr für gekriegt. Da war man noch auf
Weihnachten. Das ist ärgerlich.
Und es hat heute ja keinen Zweck mehr, an die Abendkasse zu gehen.
Nee.
Und du hast einen großen Missstand in Berlin. Es gibt Händler, die ganz gezielt Karten aufkaufen. Riesenproblempreise werden hochgetrieben. Ich wollte gern natürlich wieder die Broilers. Habe ich zweimal kein Glück gehabt. Also das heißt, das nächste wird Wacken sein. Ist ja nicht mehr lang hin.
Ja, das stimmt.
Und jetzt im Juni könnte ich gar nicht, weil ich ja nicht da bin. Also von daher, ja. Aber ich finde es sehr schön. Wir sind ja auch nicht allein in der Jura-Bubble mit dieser Liebe. Ich habe jetzt gerade über Ecken, ich habe ihn noch nicht persönlich getroffen, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ein Richter, der selbst in einer Death-Metal-Band spielt und die stehen
geil,
auch richtig auf der Bühne. Also die machen auch kleine Minitouren und so.
Sehr, sehr gut.
Und hier auf Instagram gibt's ja genug, die auch immer posten, auf welchem Konzert sie waren. Heaven Shall Burn.
Mhm.
Da steht ja auch ein Jurist auf der Bühne. Der steht übrigens auch auf meiner Liste.
Mhm.
Und der Metal-Anwalt auch. Kannst ihm gleich mal schöne Grüße sagen.
Sehr gerne. Sowieso. Er wird direkt im Anschluss eine Nachricht von mir bekommen.
Bevor wir jetzt so komplett bomben, eine Frage habe ich noch und die finde ich weltbewegend. Warum zum Henker Tom? Warum das Breeze? Wieso nicht Wacken?
Okay, mehrere Gründe. Erster Punkt, das Breeze ist 1,5 Stunden weg.
Es ist also doch keine Entschuldigung.
Nein, das ist keine Entschuldigung, aber das ist ja wirklich, also...
Ja, okay.
Das lässt sich einfach schön erfahren. Wobei, das ist wirklich keine Entschuldigung, weil wir immer mit zwei Leuten Strasbourg? Lustigerweise erneut wieder Pinneberg hinfahren, die tatsächlich sich den Weg von Pinneberg nach Würzburg antun, um dann mit uns das letzte Stück zu fahren. Also
wenigstens
insofern
holst du sie nicht in Pinneberg ab.
Nee, dann würde ich wirklich, also dann wäre das komplett invalid, das Argument. Das andere ist tatsächlich auch einfach die Tatsache, dass ich in den letzten Jahren wirklich immer das Gefühl hatte, Wacken ist halt so nach Schluss ausverkauft. Ich schlicht überhaupt nicht mehr da Zugriff letztlich drauf bekommen habe, die Karten zu holen.
Sitzt du da nicht nachts und am TV?
Nee.
Ach so.
Nee.
Okay.
Das tatsächlich nicht. Also das gibt's. Das Einzige, wo ich das, also das war nicht nachts, aber das Einzige, wo ich das mal gemacht habe, war Football. Für ein London-Spiel habe ich tatsächlich den gesamten Vormittag am 1.5., weiß ich noch, da gesessen und ständig refreshed, bis dann endlich die Karten zu kaufen waren. Nachts um 3.
Das war früher jedes Jahr so. Also du fährst ja Sonntag zurück und ich habe es ja relativ weit. Und es ist so Sonntag, letzter Festivaltag quasi, ne? Abreisetag, ab 0 Uhr. Vorverkauf. Und jedes Jahr, du hockst da noch schmutzig, völlig zerstört, hast dein Campingzeug noch nicht ausgepackt und hockst da mit Tablet, 3 Handys und einem Rechner. Und es ist auch da echt schwer, dass du sofort Glück hast. Also die ersten 10.000 gibt's immer so early oder fast oder was auch immer.
Ja.
Sowieso immer weg. Ich glaube, ich habe einmal habe ich es geschafft. Und das, obwohl ich 0 Uhr immer online bin. Aber es bricht halt gleich alles zusammen.
Ja,
wer weiß. Vielleicht eines Tages, Tom, wer weiß, bin ich dann doch mal auf dem Breeze oder du auf dem Wacken. Weil eigentlich ist das ja Pflichttermin, dass wir beide mal auf demselben Festival.
Und zwar, also Pflichttermin, dass wir beide auf demselben Festival und zwar gemeinsam auf diesem Festival.
Das meinte ich damit.
Ne? Also, ja.
Ja, guck, wärst du in Wacken, weil da habe ich ja dieses Jahr ein Treffen mit dem Wackenanwalt. Also
sehr
zum
cool.
Nachinterview. Tja,
ja,
mal
schade.
Mal gucken, ob das klappt. Vielleicht während Machine Head da ist, ich weiß es nicht.
Ja, das wäre schon ziemlich gut.
Er hat gesagt, im Artist Village wäre es nicht so laut. Also das ist natürlich ein Argument für mich.
Absolut. Das ist so. Nee, das tatsächlich, irgendwann muss ich das einfach nochmal machen aus Gründen. Bei mir kommt tatsächlich dazu, also jetzt dritter Grund, warum nicht Wacken. Ich mache ja noch gar nicht so lang so richtig viel Metal-Festivals und Metal-Kram. Also höre auch. Ich fange ja gerade erst an quasi. Also ich vergleiche mich natürlich auch mit den absoluten Königinnen und Königen des juristischen Metal-Hörens, ist mir schon klar. Aber tatsächlich, ich habe halt früher ganz, ganz viel anderen Kram gehört und komme da jetzt erst langsam rein. Das heißt, Wacken war für mich auch ganz lange so, da kenne ich vielleicht 5 Bands und für 5 Bands irgendwie 300 Euro ausgeben, weiß nicht. Aber wer weiß, es ist ja noch ein paar Jahre hoffentlich.
Den aber ganz viele Bands, die ich mir da anhöre, kenne ich nicht und entdecke da ganz viel. Weil es einfach, es sind ja 200-300 Stück. Wir werden das sehen eines Tages, Tom, oder wenn ich da dann auf irgendeinem anderen Konzert. Oder wenn du sowieso in Berlin bist, vielleicht ist da ja gerade mal wieder das Full Force.
Ja.
Da gibt's ja jetzt auch das Alte. Also Full Force ist ja umgezogen von dem Flugplatz, ist jetzt woanders, Ferropolis. Und jetzt soll aber das Alte wieder aufleben.
Yay.
Und das ist noch so ein bisschen oldschool. Vielleicht, wenn du immer wieder in Berlin bist, vielleicht passt der Termin gerade. Wir werden es sehen. Bevor wir jetzt wirklich alles bomben, machen wir noch eine kleine liebgewonnene Pflichtübung, Tom.
Ja.
Die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsfestivals, Lieblingsbands, Nehmen wir doch gleich Lieblingskonzertlocation, wenn wir jetzt schon so mittendrin sind.
Ja, Lieblingskonzertlocation ist definitiv, also tatsächlich auf der einen Seite die Posthalle, weil sie so richtig schön, das ist so ein richtig schön ranziger Schuppen einfach. Ich komme aus dem Punkrock, ich liebe einfach ranzige Schuppen. Die Posthalle ist einfach nur geil und ich freue mich, dass auch für 26 da mittlerweile noch Konzerte angeboten werden. Ansonsten tatsächlich die Festhalle in Frankfurt. Quatsch, nicht die Festhalle, Entschuldigung, die Jahrhunderthalle. Die Festhalle ist scheiße, das Jahrhunderthalle ist genial.
Okay.
So, das ist von der Akustik cool, das ist von der Anreise okay, das ist, finde ich, auch mit dem Aufbau, mit der Bühne und den Sitzplätzen, so Amphitheater-Style, ganz nice. Es ist trotzdem noch genug Raum, das ist ja auch immer ganz wichtig, ne? Wir wollen uns ja bewegen beim Konzert, dafür ist genug Platz, und das ist wirklich, wirklich eine grandiose Location, finde ich.
Posthalle finde ich auch, das ist für mich halt Nostalgie.
Ja, klar.
Format und die mag ich auch sehr. Was richtig geil ist, Goldener Salon im Hafenklang in Hamburg. Das ist so itzi-bitzi klein. Und das generell, glaube ich, sind meine Lieblingslocations erstens die, wo auf gar keinen Fall mehr als 1000 Leute reinpassen. Das finde ich schon mal gut. Und dann bitte nicht bis zum letzten Fitzel Tickets dafür verkaufen. Lass den Leuten ein bisschen Luft. Liebe Grüße an die Betreiber der Columbia-Halle. Wenn ich bis zum Eingang wie Sardinen stehen muss, verträgt sich das überhaupt nicht mit Machine Head.
Nein.
Oder mit Airborne oder whatever ich da schon alles gesehen habe. Das ist nicht cool. Das ist einfach zu voll. Ja, sind wir uns da einig. Dann vielleicht nochmal den Bogen zurück zur Juristerei, von der Musik zur Juristerei. Hast du sowas wie, weil das sind ja schon vergleichbare Fälle, die du immer wieder auf dem Tisch hast, vom rechtlichen Rahmen her. Hast du sowas wie einen Lieblingsgegner?
Also keinen einzelnen Lieblingsgegner. Ich muss ein bisschen cheaten, Entschuldigung.
Darfst du.
Tatsächlich jede Form von Großkanzlei. Also im Sinne von als rechtliche Vertreter auf der Gegenseite. Das ist nämlich eines der Learnings, die ich hatte über die letzten anderthalb Jahre auch wenn man alleine ist, auch die Großbuden arbeiten nur mit Wasser oder kochen nur mit Wasser. Und das macht mir besonders viel Spaß, weil man sich auf der anderen Seite auch, sagen wir mal, rechtlich duellieren kann. Es geht also oft nicht nur um Sachverhaltsfragen, sondern es geht wirklich um die Auslegung von Recht. Das heißt also, das macht mir nicht nur Spaß, weil das nochmal eine andere, also einerseits wissen die einfach, was sie tun. Das ist ganz oft auch natürlich ein Vorteil. Also gerade im Äußerungsrecht hat man bedauerlicherweise ja oft genug auch mit Leuten zu tun, die eben halt alles machen. Und dann auch mal so ein bisschen Äußerungsrecht. Das passiert einem bei der Großkanzlei in der Regel halt nicht. Und auf der anderen Seite ist es besonders schmackhaft, da dann einen Fall zu gewinnen.
Das kann ich gut verstehen. Und ich kenne da einige Kollegen, die da auch Freude dran haben. Und es ist ja genauso. Also Großkanzlei macht das Ganze ja nicht rechtlich besser oder schlechter. So.
Der Punkt.
Das Einzige, was ich immer finde, das ist ein bisschen so ein unfairer Move, wenn du wirklich Großkanzlei bist.
Mhm.
Immer den Scheiß-Move, bury them in paper. So,
ja.
Das finde ich, ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, finde ich ein bisschen ehrlos. Da bist du natürlich als Einzelanwalt oder mit einer kleinen Boutique, Christoph Partsch, verlinke ich mal, Plauder mit Partsch, der hat das Problem ganz gelegentlich. Aber Christoph setzt dann halt situativ bedingt halt auch mal spontan eine Mannschaft dran. Und das meistens Journalisten sind, die er vertritt, haben die natürlich auch den Ehrgeiz, sich nächtelang da dran zu hocken und das dann doch alles durchzukauen. Also von daher, da packen dann die Mandanten mit an, aber das finde ich halt immer nicht so schön. Machen ja auch nicht alle Großkanzleien, aber das finde ich, ist so ein bisschen so ein amerikanischer Move, den man sich nicht abgucken muss. Wie so vieles, was derzeit aus Amerika.
Absolut.
Dann vielleicht zum Schluss Ach guck, das frage ich bei Menschen in Rechtsstaat immer, aber ich würde es nicht aufs Grundgesetz beschränken. Hast du einen Lieblingsparagraphen oder einen Lieblingsartikel, welchen Gesetzes auch immer und warum?
Ja. Und ich bleibe und ich bleibe im Grunde bei Menschen im Rechtsstaat und ich bleibe beim Grundgesetz. Und die Antwort darf eigentlich niemanden überraschen, der die letzten 2 Stunden gehört hat oder der mich irgendwann mal mitbekommen hat. Ich meine das aus voller Überzeugung, Artikel 1.1 Grundgesetz. Scheiß, es passiert gerade so viel Unfug in der Welt. Es passiert gerade so viel und in Deutschland. Ich meine, wir haben wieder, Entschuldigung, dass ich jetzt mal ganz kurz politisch werden muss, aber du weißt, das liegt mir am Herzen.
Bin ich nie, Tom.
Nie. Wir haben wieder Grenzkontrollen in Europa. Also ich habe ja nur den letzten Ausläufer mitbekommen. Ich bin ja glücklicherweise jung genug, dass ich nie über die innerberliner Grenze fahren musste oder über die innerdeutsche Grenze fahren musste. Ich war jung genug, dass ich nur ein paar Jahre meines Lebens regelmäßige Grenzkontrollen in Europa erlebt habe. Wir haben ein verdammt hohes Gut. Durch Schengen, durch die EU, durch Europa. Wir machen uns das gerade wieder komplett, noch nicht komplett, aber wir machen uns das gerade wieder zunichte. Und die Tatsache, dass es ein Grundgesetz gibt und in diesem Grundgesetz jedenfalls mal als Anspruch an uns alle, die wir in diesem Staat leben, formuliert ist, jeder Mensch muss erstmal, ich paraphrasiere, aber jeder Mensch muss erstmal als Mensch gesehen werden und hat der Tatsache heraus, dass er oder sie Mensch ist, die exakt gleichen Rechte wie alle anderen auch. Das ist ein Anspruch, den man so insbesondere vor dem Hintergrund dessen, was davor passiert ist, erstmal formulieren muss, in der Konsequenz und an der sich all unser Handeln letztlich messen lassen muss, dass wir aktuell bedauerlicherweise nicht hinbekommen, als Menschen in diesem Rechtsstaat, als Gesellschaft, als Personen, die sich mit anderen Personen irgendwie beschäftigen. Auch als Politik. Auch die Politik muss sich daran messen lassen und das ist leider nach meinem Dafürhalten nicht immer der Fall. Und das finde ich, ja, das, ich finde das so schön. Ich finde den Grundgedanken so schön, der dahinter steht.
Finde ich auch. Und weißt du was, Tom? Ich fand das jetzt so schön. Ich will das gar nicht mit irgendwelchen ollen Call to Actions kaputt machen. Ich sag nur einmal Show Notes, da steht alles drin, worüber wir gesprochen haben. Ich fand das ein sehr, sehr, sehr schöner Ball. Und woran ich gerade als so, du bist ja so wie ich, du bist ja auch so, dann so, stehst du dann auch gleich so in Flammen. Und wir sind ja beide so musikaffin. Ich musste an zwei Dinge eben denken. Das eine waren die Broilers, Alice und Sarah. Hol deine Frau ab, Sarah. Und an die Busters musste ich denken. Die habe ich in, da hatte ich das Glück, stand ich in Berlin auf der Gästeliste und haben auch sehr schön Wert euch performt. Mhm. Und es wird, wenn diese Episode erscheint, vor 7 Tagen ein Video der Busters herausgekommen sein, in dem ich kurz zu sehen bin. Neues Musikvideo. Die haben ganz süß ganz viele Leute, die sie kennen, über Aktives Muss angeschrieben und haben gesagt, Leute, wir brauchen, also nicht, habt ihr Lust, in einem Video zu sein?
Ja, ja.
Wir brauchen irgendwie dieses und jenes von euch. Bitte macht mit. Es bin nicht nur ich zu sehen, sondern liebe Grüße an Emilia De Rosa. Ich habe es mir nämlich gestern angeguckt. Und an Ines. Also es
Yay.
Sind 3 Mädels aus der, naja, 2 Mädels, eine alte Frau aus der Jura-Bubble sind in dem neuen Video der Busters kurz zu sehen. Und das Gute ist, stimmt, das konnte ich jetzt sagen, weil jetzt kann ich es in den Shownotes verlinken, weil bis das rauskommt, ist es ja da.
Sehr gut.
Nice. Und sie haben, ich hätte dich auch noch vorgeschlagen, aber sie haben noch ein bisschen mehr Frauen gebraucht.
Das ist
waren so viele Jungs.
Genau richtig so.
Dem nächsten. Tom, es war mir ein Fest.
Ebenso.
Und ich fürchte, wir haben gerade aus allen Episoden, die ich jemals aufgezeichnet habe, einen neuen, also wir haben einen neuen Rekord eingestellt gerade.
Ich hab, also als hätten wir irgendwas anderes erwartet, nachdem ja schon das Vorgespräch über 2 Stunden gedauert hat, wenn ich mich richtig entsinne. Aber ja, es war mir wirklich eine große Freude.
Und ein One-Taker.
An dieser Stelle bitte auch nochmal ganz kurz vielen, vielen herzlichen Dank. Alles, was du tust, für alles, was du für unseren Rechtsstaat tust, für alles, was du dafür tust, dass wir als Berufsgruppe nicht mehr nur die alten weißen Männer in Anzug sind, sondern dass wir anders sein können und besser sein können als das. Ich bewundere das, was du tust, mit meinem ganzen Herzen, und ich freue mich so dermaßen unfassbar darüber, dass wir das geschafft haben, dass du mich eingeladen hast, weil es ist einfach eine Freude, mit dir zu sprechen.
Ich danke dir sehr, und an alle da draußen, die noch nicht sicher sind, ob sie zum Young Lawyers Camp fahren in diesem Jahr nach Düsseldorf. Ich sag mal so, schaut mal bei uns vorbei. Das war jetzt mal so dezent angespoilert, weil genau, ich glaube, die offizielle Werbung ist noch nicht raus. Aber bleib da mal dran, was es dieses Jahr beim Young Lawyers Camp gibt. Danke dir. Es war mir nicht nur ein Fest, es war mir ein Festival.
Ja, das müssen wir wiederholen. Wie alle Festivals muss es eine Nachfolge geben.
So machen wir das, Tom. Bis dahin.
Perfekt. Mach's gut. Bis dann. Ciao.